Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Rost und Stahl. Und warum eier ich so drumherum, was ich sonst immer sag? Wir haben nämlich heute ein kleines Jubiläum, Mattes. Wir haben heute Folge Nummer 20 unserer regulären Folgen. Und das macht mit allen Sonderfolgen,
die wir so haben. Ja, zumindest die offizielle, ne?
Ja, genau. Und das macht mit allen Sonderfolgen, die wir so haben, macht das tatsächlich 25. Ja, das ist doch mal tatsächlich ein rundes Ding heute, oder? Wir nehmen auf am 28. Juni 2023 und ja, ich habe dich gerade schon so ein bisschen ins Gespräch reingezogen, aber könnte man fast schon feiern, oder?
Ja, ich überlege gerade nur, ob wir uns nicht verzählt haben. Hat man nicht 6 Sonderfolgen schon gehabt? Sind wir nicht schon über 26? Nee. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht mitgezählt.
Also wenn ich nicht die letzte Sonderfolge falsch nummeriert habe, verdammt, du hast was von recht. Wir haben 6, oh verdammt.
Oh Gott. Aber lass mal so drin, ne, der Authentizität halber. Wir könnten das jetzt nochmal neu aufnehmen, ja, zu tun, als ob wir wissen, worüber wir reden. Aber unsere Zuhörer wissen ja, dass wir sowieso keine Ahnung haben. Und eigentlich nur hier sitzen, um
ein Bier zu trinken. Dann ist das so. nur ein halbes Jubiläum. Nämlich unsere 20. reguläre Folge. Immerhin das können wir aber feiern. Weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt.
Ja, gehe ich mit.
Ja. Ja, Mattes, alles senkrecht. Heute am Datum hatte ich schon gesagt, ne? Ja, genau.
Ja, ja, der Chronik wegen. Ja, tatsächlich jetzt wieder. Ich will das hier nicht wieder zum Krankheitspodcast machen, aber es hatte uns mal wieder erwischt mit der ganzen Familie. Wir lagen die letzten Tage mit Magen-Darm flach. Geht eigentlich auch schon wieder so seit dem Wochenende langsam aufwärts. Aber ich hatte dann irgendwie am Donnerstagnacht dahin gerafft, nachdem unser Kleiner schon Anfang der Woche so erste Symptome hatte, dann hat es meine Frau ein paar Tage später erwischt und ja, ich war dann halt Freitag dran, dann gab es erstmal einen Krankenschein. Trotzdem ein bisschen nebenher gearbeitet und so ein paar wichtige Sachen am Laufen zu halten, weil mein Arbeitskollege noch in Urlaub war, der direkte. Der ist jetzt mittlerweile aber wieder da, aber ja, ich bin jetzt auch wieder genesen, es ist wieder soweit alles gut. Ich kann wieder feste Nahrung zu mir nehmen und bestimmt auch gleich ein kleines Bier mit dir trinken zum Abend hin. Sonst habe ich soweit gar nichts Spektakuläres zu vermelden. Ne? Also das war jetzt eigentlich so das interessanteste Ereignis der letzten Tage. Wie geht's dir?
Ja, irgendwie ist so über den Sommer ist irgendwie Alltag, ne? So, also jetzt die Schulferien haben angefangen, das betrifft mich direkt hier in NRW.
Wir sind über 40, ist nicht jeder Tag irgendwie Alltag. Außer wir sind auf Festivals.
Ja, aber es ist unterwegs. So, aber irgendwie es gibt ja immer so Phasen und ich habe immer so das Gefühl, das ist immer so im Hochsommer, naja, den haben wir ja zumindest irgendwie so vom Wetter her gerade. Ah, da passiert dann irgendwie nichts, ne? Das ist dann irgendwie alles so, ein Tag ist wie der andere irgendwie und ja, ist bei mir ähnlich. Ich meine, wird bald wieder aufgebrochen, in irgendwie 2,5 Wochen fahre ich zum Dong. Das wird super, da freue ich mich schon.
Außer du wechselst mal wieder die Jobs wie deine Unterwäsche.
nee, ist gerade nicht akut geplant. Ja, vielleicht auch das. Tatsächlich habe ich jetzt noch irgendwie 3 Tage Probezeit offiziell, 2 Tage. Der Juni hat nur 30 Tage.
Ja, und
ja, dann bin ich tatsächlich in dem neuen Job voll und ganz angekommen. Und ja, keine Ahnung, was man dann davon hat, wenn man keine Probezeit mehr hat. Ich glaube, ich kann dann nicht innerhalb von 2 Wochen rausgeworfen werden, sondern die haben dann 3 Monate, um mich auf die Straße zu setzen. Also yay, hurra, viel Sicherheit.
Kannst du ja von Steady leben.
Ja, genau, das kommt dann als nächstes. Dann. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie schnell die Steady-Supporter uns wieder loswerden können. Ja, nee, ansonsten geht es mir im Großen und Ganzen auch wieder. Ja, mir geht's gut, kann ich nicht anders sagen. Ich habe extrem viel Musik gehört. Warum, sagen wir gleich. Aber bevor wir das sagen, Mattes, du hast es gerade schon gesagt, wir wollen heute mal wieder anstoßen. Was hast du dir denn Schönes mitgebracht?
Ja, sollen wir das als erstes tun? Ja, Schönes, ich habe meinem Schwager gerade 2 Bier aus dem Kühlschrank geklaut. Ich habe ja irgendwie nichts selber hier. Aber ich dachte mal, zum Anlass dieser Folge und zu diesem Jubiläum können wir das mal machen.
Zu diesem doppelten Jubiläum. 26 insgesamt. Ja, endlich mal eine runde Zahl.
So ein Kronbach, aber das ist halbwegs kalt. Also von daher, eins geht.
Ja. Von daher. Ich habe hier einen Prost. Ja, jetzt warte, ich muss ja auch noch hier kurz mitteilen. Ich habe
hier was Besonderes wieder.
Ich habe einen Astra-Urtyp hier und warum ich das hier habe, dazu kommen wir am Ende nochmal, würde ich sagen. Aber jetzt erstmal Prost.
Jo, Prost.
Ah, lecker. Wirklich sehr lecker.
Wie viel Umdrehung hat
das denn? Ach, 4,9, das geht, ja. Ja.
Ja, ich Astra, da scheinen sich die Geister, oder? Astra-Urtyp. Ich mag es ganz gerne, auch das Urtyp.
Ja. Ja, ich auch. Ich trinke es auch gerne. Ja, Mathis, jetzt, wo wir uns hier schon im Kopf und Kragen geredet haben, vor allen Dingen ich, was machen wir heute? Was haben wir vor?
Ja, würde implizieren, dass wir einen Plan haben, aber den haben wir tatsächlich mal. Es gab einen Hörerwunsch. Unsere Hörerin Ramona hatte sich gewünscht, dass wir mal über Glam Metal reden und entsprechend wird's heute haarig. Wir haben uns die letzten Wochen so ein bisschen mal in ein paar Platten eingehört. Ja, und wollten heute mal so allgemein so ein bisschen das Thema um Glam Metal, Hair Metal, das soll man ja nicht sagen, ja, dem mal so ein bisschen widmen und zusammen drüber quatschen. Ich glaube, das war für uns beide jetzt auch so ein Thema, was außerhalb unserer Komfortzone liegt, weil wir das gar nicht so sehr in unserem metallischen Alltag hören. Umso interessanter war das für uns mal, auch da mal diese Reise zu begehen und uns mal so ein bisschen tiefer in diesen, ja, ich will nicht sagen Kaninchenbau, so exotische sind nun auch nicht, ne? Aber in dieses Themengebiet mal zu wagen. Und ich bin gespannt, was wir daraus so für Erkenntnisse für uns gezogen haben.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, ist nicht so ganz unsere Komfortzone. Ich muss jetzt allerdings auch sagen, ich von den, also oder vielleicht erstmal so ganz grob zum Ablauf, du wirst uns gleich ein bisschen was so allgemein zum Genre erzählen und ich habe mir eine Reihe von Bands angehört. Da werden wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber so zumindest mal die nennenswerten Bands und beziehungsweise Alben vielleicht mal einmal so kurz durchgehen, ne? Also das ist schon eine ganze Reihe, da kann ich jetzt nicht irgendwie auf jede eine halbe Stunde eingehen, aber
ja, es ja, gibt halt das gewohnte oberflächliche Pseudowissen und Dilettantismus, den man genau. Von uns gewohnt ist.
Genau, das, also ja. Ihr könnt ja von uns jetzt nicht erwarten, dass wir hier länger als 5 Minuten recherchieren für so eine Folge, deswegen, ja. Nee, aber einfach mal so ein paar Namen mal durchgehen, dass man die mal gehört hat, wer vielleicht so einen Einstieg ins Genre sucht. Ich sag mal, für Experten, ja, die werden mir wahrscheinlich nachher irgendwie einen Schlag in den Nacken geben und sagen, wieso hast du das vergessen und das und das und das. Aber so sei es drum, das hatten wir bei Black Metal auch schon und das werden wir bei anderen Genre-Folgen sicherlich auch haben, wenn es jetzt nicht gerade so unsere absoluten Lieblingsgenres sind. Zum Thema Komfortzone, ich meine, die viele von den Bands kennt man ja auch, ne? Vielleicht jetzt nicht in diesem Kontext, ja. Aber man hat einiges, hat man ja so schon mal gehört, weil es einfach auch allgemein bekannte Metal-Bands sind, ne? Mhm. Ob die jetzt irgendwie
in dem Genre die ganz unterwegs großen, sind, die ja, die ganz großen, sag ich mal, die da auch in dieser Riege eine Rolle spielen, ob man die jetzt unbedingt dann dazu zählt oder als Vorläufer nimmt oder als Ausläufer nimmt, die haben in unserer musikalischen Zeit, wo wir angefangen haben, aktiv Musik zu hören, natürlich noch irgendwo eine Rolle gespielt, weil es teilweise auch so die ganz Großen sind. Da werden nachher mal so Worte fallen, die wir natürlich nur so am Rande beleuchten können, wie Bands wie Guns N' Roses. Ne? Bon Jovi haben sicherlich eine große Rolle gespielt. Das sind heute Weltstars, auch schon seit vielen Jahren Weltstars. Und entsprechend ja verbindet man irgendwas damit, ne? Wenn man Rockmusik hört.
Ja. Genau, und ja, deswegen also jetzt da irgendwie von Komfortzone zu reden, ja, das ist jetzt nicht das Genre, wo ich sage irgendwie, da sind so meine Bands drin, von denen ich die Diskografie hier vollständig stehen habe, das stimmt schon, aber kennen tut man vieles ja doch, ne? Naja, aber bevor wir uns hier weiter schwafeln, lass doch mal ins Thema rein. Du hattest ein bisschen was allgemein zum Genre vorbereitet. Was kannst du uns da
ja,
erzählen?
Ja, wenn ich noch, bevor ich damit einsteige, noch mal ganz kurz zum Geschwafel. Erstaunlicherweise, weil du gerade sagst, wo man nicht gerade die Diskografie voll hat. Ich habe erschreckend wenig Glam Metal-Platten. Also ich bin nur mal so ein bisschen meine Sammlung durchgegangen. Also so viele Scheiben habe ich gar nicht von denen, was wir so die letzte Zeit auch gehört haben. Ich kenne davon vieles. Ne? Man kennt manchmal auch nur so ein, zwei Songs von gewissen Alben oder ja, hat die damals halt irgendwie in den Diskotheken gehört. Die sind ja präsent, ne? Du kennst die Bands irgendwie, aber ich besitze erstaunlich wenig so aus diesem Bereich, obwohl ich den grundsätzlich nicht abgeneigt bin. Ne? Das ist ja oft sehr hörbare Musik. Warum und inwiefern, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber geht dir das ähnlich? Besitzt du viele Glam-Metal-Platten?
Es ist tatsächlich von denen, die wir heute besprechen, würde ich mal so sagen, so roundabout ein Drittel oder so. Also nein, ich besitze davon auch nicht so wahnsinnig viele. Seit nicht allzu langer Zeit besitze ich ein paar mehr, weil der liebe André mich mit seiner CD-Sammlung versorgt hat. Und da war dann doch noch ein bisschen Originalzeug aus den 80ern dabei. Und da sind dann so Sachen wie Cinderella und so dabei gewesen. Aber in der Tat, so wirklich viel besitze ich davon auch nicht, das stimmt schon, ja. Ja, also erschreckend wenig trifft's ganz gut, ja.
Ja, wie gesagt, so ging's mir, ne. Ich war jetzt auch nicht sonderlich überrascht, ne. Mir war klar, dass das jetzt auch nicht so mein absolutes dieser Favorite-Bereich ist, in dem ich mich sonst so bewege. Man hört's mal oft, ja, so als Partymusik ist das echt okay, ne. Aber ich komme irgendwie selten für mich auf den Gedanken, boah, jetzt mache ich mal eine Glam-Metal-Platte an, so abends, ne, wenn du nicht gerade Bock hast, irgendwie ein paar Bier mit den Freunden, mit Freunden zu zischen, ne.
Ich wollte da eigentlich eher zum Ende hinkommen, aber wir können das auch jetzt tatsächlich mal kurz besprechen. Vielleicht passt es ja ganz gut hin. Woran liegt das? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Glam-Metal, du wirst es gleich erzählen, aber dieser Begriff Hair-Metal ist ja dafür auch so eine abwertende Bezeichnung, ne? Und die kommt ja durchaus auch aus dem Metal selber, ne? Und jetzt sind wir beide ja. eher so Thrash und Heavy geprägt und ist das so ein bisschen so dieses, der echte Metaller hört kein Glam oder so?
Nee, also lass uns das mal erarbeiten. Fangen wir vielleicht doch erstmal dann jetzt bei dem ein bisschen formellen Blabla an. Ja, wir kommen ja dahin. Das ist ja so eine interessante Diskussion, die sich so erstrecken wird. Und ich glaube, die Antwort ist auch gar nicht so ganz einfach, weil man wird nachher sehen, wenn du versuchst, so Abgrenzungen zu anderen Bereichen zu finden, gerade musikalisch wird es unheimlich schwierig, was sich der Glam-Metal musikalisch gar nicht so eindeutig einfangen lässt. Das ist, glaube ich, mehr so ein Lifestyle-Ding. Aber erarbeiten wir uns das mal. Warum heißt das Ganze denn Glam-Metal? Oder wir haben ja auch gerade schon mal diesen anderen Begriff Hair-Metal verwendet. Den hatten wir anfänglich, glaube ich, auch gesagt. Wir machen eine Hair-Metal-Folge. Und da war uns beiden, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass das mehr eher so ein negativ konnotierter Begriff ist, ne? Nachdem wir uns jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt haben und weiter heraus gefunden, das mag die Szene eigentlich gar nicht so, dass man von Hair Metal spricht. Warum das so ist, da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber groß und ganzen, es soll heute um Glam Metal gehen. Hair Metal ist ein Alternativbegriff. Wie gesagt, den mögen viele nicht. Es handelt sich dabei wahlweise um ein Genre oder ein Subgenre des Heavy Metal oder des Hard Rock. Ne? Also da kommt das Ganze her. Wir reden ja oft über andere, sag ich mal, Bereiche des Metals, so wie Thrash Metal, Death Metal, Black Metal. Man könnte das Ganze jetzt so einordnen und eine eigene Schublade aufmachen und sagen, dann gibt's halt den Glam Metal. Wo kommt der Ganze her? Man kann schlicht sagen, also den absoluten Ursprung hat es natürlich aus dem Glam Rock, ne? Wir kennen Bands wie Kiss, die gab es auch schon eine ganze Weile, bevor es die ersten Glam Metal Bands gibt. Und da kommen wir schon so ein bisschen, ich will nicht sagen zur Gretchenfrage, aber die Abgrenzung von Metal und Rock ist natürlich auch nicht immer so ganz einfach, ne? Und es gibt Bands, die schaffen fließende Übergänge. Bei manchen ist es mehr ein bisschen, das eine ein bisschen ausgeprägter als das andere. Man könnte auch fragen, gehören Bands wie Kiss zum Beispiel auch noch dazu zur Szene? Zur Szene sicherlich, ne? Ich glaube, wer.
Ja, zur Metal-Szene, ne?
Nicht nur zur Metal-Szene, auch gerade hier so in diesem Glam-Metal-Bereich, ne? Sind ja nun mal so diese musikalischen Vorfahren von vielen Dingen, aber insbesondere hat sich, glaube ich, der Glam-Metal eine ganz große Scheibe auch davon abgeschnitten, ne? So ein bisschen was Performance-Auftreten angeht. Ich denke, Kiss spielt eine gewisse Rolle, nicht die einzige und vielleicht auch nicht die entscheidende, aber so musikalisch zumindest, wenn man es so verorten wollen würde, ne? Und jetzt kommen wir gerade zur ganz interessanten Geschichte. Ja?
Tatsächlich spielen die nicht nur musikalisch eine Rolle, sondern da kommen wir später zu, aber auch hier und da bei der einen oder anderen Band hatten die auch deutlich Einfluss, nicht nur musikalisch, sondern auch personell teilweise, aber da kommen wir später drauf.
Wie es auch nicht wundern, ich meine, gestern hatten ja auch schon so einige Mitglieder live ein bisschen mal durchgereicht. Ne? Es gab jetzt nicht nur eine Stammbesetzung, die sie hatten. Auf jeden Fall, so Kiss ist bestimmt eine Band, die man nennen muss, wenn man so auf die Ursprünge des Ganzen zurückgeht. Ja, was macht den Glam Metal denn so besonders, ne? Es ist nicht unbedingt nur die Musik. Also die hat sich natürlich auch entwickelt über die ganze Zeit. Vielleicht sollen wir das Ganze erstmal zeitlich abstecken. Ich für mich definiere oder von dem, was ich so gelesen habe, würde ich sagen, über den Glam Metal, so wie über diesen wir heute reden, das ist so ein 80er-Ding. Ne? Es geht von den Anfängen der 80er bis zu den Enden der 80er, bis vielleicht noch in die frühen 90er rein.
Bis Grunge,
dann war Schluss. Ne? Bis Grunge halt, genau. Ja. Können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, was der Grunge da mit dem Ende des Glam-Metal oder das, na, das Glam-Rock nicht ganz, ich glaube, der hat sich noch ein bisschen länger gehalten, weil so Bands wie Kiss natürlich noch länger auch live und als Weltstars, die sie damals schon waren, eine große Rolle gespielt haben und damit so ein bisschen unvergänglicher waren. Aber wir werden gleich mal so Bandnamen fallen lassen wie Motley Crue, die so ihre ganz große Phase halt in den 80ern hatten. Die sich jetzt so ein bisschen auf ihrer Abschiedstour ist es ja eigentlich gar nicht, ne, aber so auf den Touren in den späten Jahren ja doch noch große Hallen füllen. Ist auch nochmal ein Thema für sich am Ende, ne? So ein bisschen das Revival des Ganzen. Aber wir reden so über die 80er, würde ich fast sagen, ne?
Im großen, großen Ganzen. Und zwar ziemlich genau über die, ne? Also irgendwie so von 80 bis 89, ne? Ja.
Passt schon echt ganz gut. Wenn man dem Glam Metal irgendetwas musikalisch ins Buch schreiben würde, hatte ich den Begriff gelesen, Power Chords sind wohl relativ typisch. Allerdings muss man fairerweise sagen, das ist jetzt nicht nur für den Glam Metal typisch. Ne? Also auch so Power Balladen sind natürlich so ein Trademark, der jetzt nicht unbedingt dem Gesamtkonzept des songwriterischen Schaffens entspricht. Aber du wirst halt viele Bands in dem Bereich finden, die auch so ihre Balladen in der Zeit geschrieben haben und dass das mal teilweise auch so die ganz großen Hits dann geworden sind, womit Bands groß geworden sind. Aber daneben gab es schon doch noch ein bisschen härtere Musik auch. Und es spielt sich so ein bisschen im Heavy Metal, im Hardrock-Bereich ab, über fließende Grenzen hinweg. Aber es ist musikalisch gar nicht so genau auszumachen. Es ist sehr interessant, dass das so eine Geschichte ist, die sich doch schon so über Lifestyle, über das Repräsentieren und eine gewisse Optik repräsentiert. Um mal eine Sache vorwegzunehmen, wenn man über Glam Metal redet, ist ja meistens so ein Cover-Artwork, was so jeder direkt im Kopf hat, ist vielleicht vom Poison. Look what the
cats doing. Ich wollte es gerade sagen.
Ne? Das typische Artwork, sagen, ne, wo die Jungs aussehen wie sehr sexy Frauen, da kann man schon schwach werden, ne? Wenn du dir so den einen oder anderen auf dem Artwork anguckst. Ich würde jetzt nicht Nein sagen.
Gibt's da nicht irgendwie diese Story, dass die irgendwie zu dem Fotografen gegangen sind mit einer Vogue und gesagt haben, so wollen wir aussehen und die dann halt entsprechend gestylt wurden? Irgendwo habe ich das mal gesehen, ich weiß nicht mehr wo.
Ja, das kann gut sein. In irgendeinem dieser Metal-Filme. Ne? Man wollte halt besonders weiblich rüberkommen. Ist halt sehr interessant, ne, weil so andere Bereiche des Metal, die ziemlich zeitgleich fast stattgefunden haben, vielleicht nicht aufs Jahr genau, aber das war auch so ungefähr die Zeit, wo es mit dem Glam Metal zumindest anfing, mit Motley Crue, wo dann auch so die ersten Thrash-Bands ihre ersten Underground-G-Versuche hatten und in so ganz andere Richtungen abgedriftet sind. Ne? Und wie gesagt, Optik spielt eine große Rolle, spielt es auch teilweise in anderen Metal-Bereichen. Ich meine, guck dir mal den Black Metal an, da geht es natürlich auch vielleicht nicht heute mehr überall, aber früher schon auch noch sehr viel um Optik. Ne, dann gab es diesen typischen schwarzen Look, der in den 90ern dann so groß geworden ist, mit den schwarzen Lederjacken, den langen schwarzen Haaren. Ne, alles so ein bisschen schlichter gehalten, aber sehr düster. Der Death Metal hatte sich so ein bisschen dann von der Optik dann verabschiedet. Das war ja damals, was Fenris auch der Szene so vorgeworfen hat, dass auf einmal Leute in Turnschuhen auf der Bühne standen und irgendwelche Army-Jeans getragen haben und so ein bisschen salopper aussahen, ne, mit dem Cappy drauf. Ich weiß nicht, ob das dann später auch den Stil, sagen wir, des New Metal vielleicht so ein bisschen mitgeprägt hat, dass eigentlich gar nicht mehr so ein wirklich szenetypisches Erkennungsmerkmal vonnöten war.
Okay, für die Musik, ne? Da hätte ich jetzt, also beim New Metal hätte ich jetzt ehrlich gesagt eher die Skater- und Hip-Hop-Szene im Verdacht gehabt, dass die da.
Ja, das auch, aber das hatte ich schon so ein bisschen im Gefühl damals, wo der Death Metal sich so etwas gewandelt hat, was die Bühnenoptik anging, ne? Wo dann die ersten Florida-Bands angefangen haben, mit Cappy und halt etwas salopperem Auftreten auf die Bühnen zu gehen. Na, wo man dem Ganzen dann ja Kommerzialisierung vorgeworfen hat, was eigentlich so ein bisschen Quatsch ist, weil es ja immer noch tiefster Underground war von der Musik her. Ne? Aber halt den entgegengesetzten Weg geht halt der Glam Metal, ne? Der feiert sich so ein bisschen, ne? Der feiert das Leben, die Genusssucht, ne? Hedonismus, ein ganz, ganz großes Thema. Also thematisch auch abgesteckt. Ja, vom Look her, so, es lief dann nachher so ein bisschen drauf, dass man sich etwas weiblicher gekleidet hat, aber auch nicht nur, ne? Man sah vielleicht auch teilweise ein bisschen androgyn aus, also keine Bärte, so, das suchst du, glaube ich, bei den frühen Glam-Metal-Bands vergeblich. Ich meine, das hat heute natürlich, wo die Leute alle älter sind, auch schon so fast an ihre Rente kratzt. Ne, da geht auch so ein Vince Neil mal mit Bart auf die Bühne. Das ist dann heute auch kein Problem mehr. Man ist eh alt und hässlich.
Ja, sieht schlimm aus.
Ja, Axl Rose, damals aber auch noch glatt rasiert gewesen. Ja, also es hatte schon einen bestimmten Look und Feel. Und ja, das Ganze wurde dann vielleicht auch über die Jahre so ins Extremere getrieben. Ne? Poison waren ja auch noch die erste Band, die das gemacht haben. Man bedenke Twisted Sister, Dee Snider. Wobei das auch, glaube ich, immer so eine gewisse Ironie mitgeschwungen ist. Ne?
Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich dazu passt, ehrlich gesagt. Also ich habe die jetzt auch nicht drin, Twisted Sister, da kann man sich so ein bisschen überstreiten. Aber
nicht so ganz, aber ich finde ich so ein Randbereich. Ne? Ich würde die jetzt auch nicht dem Glam Metal zuordnen, das ist schon irgendwie für mich eine Heavy Metal, vielleicht früher eine Hardrock-Band, so in dem Bereich. Aber das sind die anderen halt teilweise auch. Ne? Aber natürlich gibt es einen Unterschied zwischen solchen Bands und so Bands wie Motley Crue, über die wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen intensiver sprechen werden. Ne? Es steckt schon ein bisschen was anderes dahinter. Und auch so von diesem Lifestyle, den man prägt. Ich finde, was neben so Themen, wo wir gerade schon, die wir gerade schon kurz angerissen haben, es geht sehr viel um ja, Genuss, um Sex natürlich. Ne? In Balladen, okay, dann vielleicht auch mal um die romantische Liebe. Es gibt Bands, die waren ein bisschen harmloser unterwegs, haben auch über Freundschaften, über das Leben gesungen. Ne? Bands wie Bon Jovi oder Skid Row, 18 and Life. Ne, es ist natürlich nicht alles nur Party, Drinks und Rock'n'Roll und Girls, aber viel. Ne? Das macht, glaube ich, einen ganz, ganz großen Teil dessen aus, was der Glam Metal ist.
Ist das so, Mathis? Also ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwie Texte analysiert, aber ich hatte da viel mehr erwartet. Gerade wenn man dann irgendwie so die aktuellen Parodien, nenne ich sie mal, sich anhört, sowas wie Steel Panther. Da hätte ich gedacht, irgendwie, das geht nur um Vögelei. So, und,
ja, gut, bei Steel Panther geht es auch nur um Vögelei, aber das würde ich jetzt
genau, nicht unbedingt
auf die frühen Bands.
Aber Steel Panther sind ja, ohne da jetzt irgendwie vorwegzugreifen, sind ja eigentlich mehr so eine Parodie schon fast, ne? Und deswegen, ich hätte jetzt aufgrund deren hätte ich jetzt erwartet, dass halt die Originale halt da sehr stark auch überzeichnen an der Stelle. Und ich finde, das geht. Also, ja, das spielt alles eine große Rolle, aber zumindest das Thema, das Thema Frauen ist so ein bisschen, ja, gar nicht so dramatisch, finde ich. Also nicht so im Vordergrund. Also,
ich meine, glaube ich, Motley Crue oder Mick Mars insbesondere hat ja in meinem Interview auch gesagt, natürlich kann man in den Texten, also kann man nicht nur, man kann da sogar sehr gut vielleicht Sachen rauslesen, die jetzt auch nicht sonderlich subtil sind, ne? Die Frauen jetzt vielleicht nicht in einem besonders gutes Verhältnis dastehen lassen, so vom Ansehen der Band her. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, manche Sachen sind dann aber trotzdem wieder etwas tiefschürfender. Ich kriege den O-Ton nicht mehr hin, aber auch Songs, die halt vermeintlich, sag ich mal, um Sex gehen, haben manchmal auch eine etwas andere Aussage dahinter. Ne? Ich glaube, wortwörtlich ist es irgendwie, wenn Neil da irgendwie über das Ficken redet, dann meint er aber auch, sich buchstäblich irgendwie ins Gehirn zu ficken. Und das war eine wilde Zeit damals mit Drogen vor allen Dingen auch. Und ich denke, das spielt da vielleicht auch noch eine Rolle. Halt auch nicht nur. Ne? Ich meine, das ist halt Rock'n'Roll, das ist Heavy Metal. Es gibt da sehr vielschichtige Themen. Aber das ist so ein Bereich, die haben natürlich das Rockstar-Dasein ja, auf so eine neue Ebene gehoben. Ne? Das, was man sich früher immer so vorgestellt hat, was ein Rockstar sein sollte, das haben die Bands dann tatsächlich irgendwie versucht, so ein bisschen zu leben oder zu propagieren. Und das spiegelt sich in manchen Texten wieder, nicht in allen. Ne? Es geht auch um ganz andere Sachen. Es kann ums Leben, Arbeit und sonst was gehen. Es ist halt sehr vielschichtig. Ne? Und nicht jede Band ist gleich. Nicht jede Band hat sich dem Thema gleich angenommen. Aber man hatte so einen gewissen Style geprägt. Deswegen würde ich diese beiden Sachen halt so ein bisschen zusammenhalten. Es gibt einen gewissen Fundus an Themen, aus denen die schöpfen. Also es wird halt nicht über reitende Leichen und Drachen gesungen. Ne? Es werden auch seltens politische Themen angerissen, so wie im Thrash-Metal halt oft. Ne? Es wird nicht über Tod und Verderben und ja, den Teufel naja, auch nur, glaube ich, eher parodiert besungen als alles andere. Aber hier geht es so ein bisschen mehr ums Leben. Ja, das hat es vielleicht mit dem Pop auch gemein. Du nimmst halt Themen, die so aus dem Leben gegriffen sind. Ob das jetzt jedermanns Lebensrealität ist. Natürlich lebt nicht jeder ein Rockstar-Dasein. Ne, aber das ist es halt auch nicht immer. Ne? Es ging ja auch um viele schwierige Dinge. Gerade hier nochmal so 18 and Life, ne, genommen von Skid Row. Das Lied, was auch jeder kennt, der jetzt dem Hair Metal gar nicht so nahe steht, ne, aber überall schon mal gehört haben dürfte, ist halt auch ein sehr heftiger Song. So. Und ja, es ist schon unheimlich vielschichtig und das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Ne? Ich hätte auch wesentlich, ja, eigentlich auch erwartet, mehr so Stilbänder-Sachen zu finden, wenn ja. ich gar nicht so ein Thema bin. Ne? Und das ist es gar nicht mal, da hast du schon recht. Ne? Also, so schlimm war es nicht.
Vielleicht muss man das ein bisschen so sehen, dass vorher solche Themen vielleicht nicht so explizit behandelt wurden, also irgendwie Wein, Vibe und Gesang. Wobei, das ist jetzt auch eine steile These, weil, kann ich nicht belegen, keine Ahnung. Aber dass eben diese Bands dann angefangen haben, das sehr explizit zu behandeln, wenn auch nicht in jedem Song so. Ne? Mhm. Aber natürlich, es ist viel, es ist präsent, keine Frage. Ne? Mhm. Also machen wir
uns. Und halt nicht nur in den Songs, ne? Ich meine, das sind auch so die Bands. Ich meine, ich weiß jetzt, natürlich werden einige Sachen auch schon bei Bands, die früher angefangen haben, ja, sehr wild passiert sein. Ne? Ich meine, so das Rockstar-Leben. Da wissen wir sogar, sag mal, von so 60er-Jahre-Bands, die ganz schön haben krachen lassen.
Ja, ja, klar.
Aber das so nach außen zu tragen, ne, und diesen, so ein bisschen das Arschloch rauskehren zu lassen, was dann Axl Rose später, aber das kam dann auch eher so Ende der 80er dann zur Perfektion getrieben hat, ne, dieser Rüpel, den die Mädels trotzdem abfeiern, ne, weil er so ein bisschen der Rebell ist. Etwas, was Motley Crue so schon losgetreten haben auf ihre Art und Weise, ne, weiß jetzt nicht, ob sie die ersten waren, aber die haben das Ganze ganz gut zur Show getragen, fand ich. Ne? Also das ist so ein bisschen auch zum Programm gemacht. Ne? Dieses Verkehr mit den Groupies nach den Gigs, das war Teil der Show irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Die haben es ja wirklich echt richtig krachen lassen. Da kommen wir später drauf, würde ich sagen. Aber gibt ja tatsächlich auch noch ein paar andere Bands, ne? Wo ich es tatsächlich eher nicht so im Vordergrund sehe. Ja.
Aber interessant an der Stelle ist einfach so, dass ich musikalisch, sag ich mal, wenig, das meine ich jetzt nicht mal negativ, aber Besonderes herauszeichnen lässt, wo man sagen müsste, das ist jetzt so ein konkretes musikalisches Merkmal des Glam Metal. Ne? Also wie gesagt, diese Power Chords sind natürlich eine Sache, die vielen Songs gemein sind, nicht allen. So ein bekanntes Muster, was man dann stricken kann. Balladen werden gerne genommen. Es ist unheimlich radiotauglich oft, aber das kam auch erst später. Ne? So die erste Motley Crue-Platte ist bestimmt nicht, was man heute noch so gut im Radio spielen könnte. Ne? Das hat doch noch einen gewissen Underground-Charme. Da kam dann ja auch erst später, so Mitte, Ende der 80er, ne? Dass man sich immer mehr so ein bisschen, will ich sagen, angebiedert hat. Aber das ist ja auch etwas, womit der Glam Metal Hand in Hand geht. Ne? Es gab ja auch den Begriff des Pop-Metal, der auch gar nicht auf die Musik abzielte, sondern was so aus Überlegungen war, dass das so populär ist. Ne? Anders als in anderen Metal-Genres findest du halt hier gerade Fans, die gar nicht so unbedingt aus der Szene kommen. Ne? Damals sind viele Leute zu den Konzerten gerannt, die vorher vielleicht gar nicht mal so viel Rockmusik gehört haben, sondern das war populär zu der Zeit. Ne? Es wurde dann auch in den Radios irgendwann gespielt und ja, ich will nicht sagen, so eine self-fulfilling prophecy, aber es wurde halt groß gemacht. Ne? Es ging Hand in Hand mit dem Großwerden der Musiksender. Ne? Man hatte Videos auf MTV, da haben sich die jungen Mädchen angeschaut und entsprechend sind die dann zu den Konzerten gerannt und dann wird das alles unheimlich groß. Zumindest für einige Bands.
Also ich war nicht dabei, ich bin dafür viel zu jung, aber tatsächlich so, wenn man den entsprechenden Dokus aus der Zeit glauben darf, dann scheint es ja so zu sein, dass da ganz viel im härteren Bereich passiert ist. Dort ist halt dieses, ne, was du gerade gesagt hast, die Bands haben Airplay gekriegt. Vor allen Dingen, es kam MTV auf, ne? Viele von den Bands wurden auf MTV gespielt. Dann hattest du parallel irgendwie, ja, der Thrash Metal wurde groß, zumindest innerhalb der Szene, darüber hinaus vielleicht mit einzelnen Vertretern, sowas wie Metallica vielleicht. Und dann hattest du ja immer noch die alten Recken, die auch noch mal irgendwie so eine Hochphase hatten, wie Ozzy Osbourne, ne, der auch zu der Zeit irgendwie noch mal richtig dick im Geschäft war. Ja, und dann eben auch diesen ganzen Rockbereich, Bon Jovi, Aerosmith, ne? Sowas, das kam irgendwie alles und es gab irgendwie auch nichts anderes groß, ne? Der Punk war irgendwie schon wieder tot gefühlt. Hip-Hop ja, war noch nicht so da.
Derzeit nicht so die große Rolle gespielt und hatte seine erste Hochphase da schon hinter sich. Ne? Das kam ja alles mal über irgendwie über Wellen wieder. Ne? Dann gab es halt die lange Durchstrecke in den 90ern, wo außer Grunge gerade irgendwie nicht so richtig groß wurde, außer diese All-Time-Evergreens. Ne? So Bands wie AC/DC haben natürlich immer funktioniert über die Zeit hinweg ja. Und sind natürlich zeitlos klassisch. Aber ja, wie gesagt.
Und eine Sache darfst du nicht vergessen, Mathis. Parallel hattest du auch immer noch zumindest anfänglich die New Wave of British Heavy Metal, ne, die ja auch wirklich erfolgreich war. Ne? Also da ging ja echt eine ganze Menge so im härteren Bereich.
Ja, es war schon fast eine Parallelbewegung, kannst du sagen. Und entsprechend hatte sich die Szene ja, ich will nicht sagen verfeindet, aber so der Glam Metal hatte ja unter, sag ich mal, den richtigen Metallern, wie man das so früher gesagt hätte, keinen besonders guten Stand und hat eigentlich so ein bisschen zu Unrecht. Ja. Ne? Wenn du dir mal so Bands wie Dokken anschaust, die auch eigentlich als so lupenreine Heavy-Metal-Band durchgehen könnten, wenn die nicht vielleicht so ein bisschen auch mehr so auf ihren Style Wert gelegt hätten. Und das war halt diesen New Wave of British Heavy-Metal-Bands vollkommen egal. Die hatten zwar auch ihren eigenen Style, aber das war alles mehr so ein bisschen so, ja, Straßenköter-mäßig. Ne? Also man war halt so hart, ne, wollte ein bisschen was Härteres repräsentieren, dann kommen dann diese etwas softeren Bands an mit ihren Balladen und das hat vielen nicht geschmeckt, ne, mit ihrem Haarspray und ja, man muss eigentlich sagen, zu Unrecht, ne, wir beide haben ja auch die Motley Crue-Dokumentation gesehen, also wesentlich härter konnten die anderen auch nicht zuschlagen, also die haben es ganz schön krachen lassen, das ist schon mal Rock'n'Roll pur, ne.
Ja, definitiv. Man könnte jetzt darüber philosophieren, das würde ich vielleicht ein bisschen aufs Ende verschieben, so dass das dass innerhalb der Metal-Szene da ja viele Gegenbewegungen kamen, die dann ihrerseits wieder Gegenbewegungen ausgelöst haben und so, ne? Da kann man ja vielleicht später nochmal, also so ganz grob verkürzt meine ich so, dann hattest du diesen Erfolg, diesen charttauglichen Metal und da hast du dann auf einmal so eine Gegenbewegung, den Thrash-Metal, der dann irgendwie den Death-Metal hervorbringt, dagegen sträubt sich dann irgendwie der Black-Metal und ja, so, ne, also ja, kann man irgendwie immer weiter treiben, so.
Ich meine, das ist ja auch nicht dumm, ne, die wollten halt Geld verdienen, die wollten halt Rockstars werden und davon leben können und das haben sie halt durchgezogen, da musst du halt natürlich ein bisschen radiotauglicher werden, du willst die Hallen voll machen, du willst die Groupies nach dem Konzert gerne abschleppen, so, das war halt Lifestyle bei denen, das haben die halt so durchgezogen, ne? Das ist auch so ein bisschen der Bereich, vielleicht noch, wo dann auch der Begriff des Hair Metal dann herkam, das hat man ja immer so ein bisschen abwertend dafür gesagt, weil andere Metaller dann irgendwie der Meinung waren, ja, die definieren sich ja nur über die Optik, so, nicht nur, aber das spielt halt eine große Rolle.
Haare halt,
andere, ne? Art und Weise, ich meine, das ist dann Thrash Metal auch nicht viel anders. Dann definierst du dich da so ein bisschen über die Kutte. Ne? So, das geht halt immer so ein bisschen auch über die Optik, wenn es dir denn wichtig ist. Ne? Also vielleicht so ein bisschen ungerecht auch, aber ich meine, das trifft aber auch so ein bisschen den Kern der Sache. Ne? Natürlich ging es ja auch darum, dann schöne Haare zu haben. So, das hat halt was für die Show hergemacht. Das war der Style der Band. Ne? Es sollte die Mädels beeindrucken. So, das gehörte natürlich dazu. Ne? Das war ein wichtiges Trademark.
Ja, also das ist irgendwie schwer. Ich meine, wenn man nicht dabei war, aber die, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Vorwurf des Hair Metal, also dieses, die definieren sich nur über die Optik, dass das halt so ein bisschen dieses, du musst halt gut aussehen, um erfolgreich zu sein. Und das hat es halt in den anderen Szenen zumindest so nach außen hin nicht so, ne? Also war wahrscheinlich auch so, aber da wurde es halt so ein bisschen, denen wurde es halt vorgeworfen, ne?
Ja, bei so einer Thrashband war es halt total egal, so wie du da ausgesehen hast. Du musst es halt rocken. Ja. Das hat da so nicht die große Rolle gespielt. Außer du hast halt untrue ausgesehen, da war es natürlich raus. Interessant ist auch, zu der Zeit wurde ja auch der Begriff des Poser-Metal etabliert. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob Manowar die Urheber waren, aber hier Wimps and Posers. So, das betrifft ja auch unmittelbar, sag ich mal, ja, die Bands, die halt dann aus diesem Glam-Bereich kamen. Die sind halt für Manowar Posers. Wobei ich sagen muss, nein, ne? Wie gesagt, guckt euch mal so die Biografie oder lest euch die mal durch von Motley Crue. Die haben zwar einen gewissen Lifestyle gehabt, aber Ärger wolltest du mit denen auch nicht haben, ne? Das finde ich gar nicht so poserhaft in dem Sinne, ne? Natürlich, man hat einen anderen Lifestyle gepflegt, aber ist der deswegen schlechter? Ne? Vielleicht ein bisschen ungesünder. Aber es ist ganz interessant, ne?
Ja,
das ist so.
Ja, das ist ja vermeintlich so weiche Bereich. Das ist ja später schwer.
Ja, ja, klar, aber ich meine so, das, wo du gesagt hättest, der vermeintlich weiche Bereich, ne, so, die spielen halt ihre Balladen oder so, aber das dann teilweise so die Bastarde sind, die die Hotelzimmer zerlegen und solche Geschichten, ne, so, das war schon ganz schön Rock'n'Roll, was die getrieben haben.
Ja, die Bands, ne, die Frage ist, wie es bei den Fans aussieht, also da hast du ja bei den Fans dann eher vermutlich die etwas angepassteren Leute so und das ist ja vielleicht in anderen Szenen dann nicht so, ne.
Also, ja, das ist interessant, das ist übrigens auch sehr interessant. Im Gegensatz zu anderen Szenen, will ich nicht mal sagen, aber so anderen Bereichen des Metal, hast du im Glam Metal von dem, was ich so recherchiert hatte, einen sehr großen Querschnitt abgeholt. Ne? Da ging es gar nicht so sehr um soziale Herkunft oder sonst was, ne? Weil die meisten Leute, also die allermeisten, die sich das damals angehört haben, schon so eigentlich aus dem Mainstream kamen. Ne? Man hat Popmusik vorher gehört. Das waren nicht die Leute, die dann früher nur zu Led Zeppelin gerannt sind. Ne? Die fing nicht damit an, ja, so diese Glam-Bands groß zu machen, sondern das waren junge Mädchen, teilweise junge Burschen gewesen, die dann zu den Konzerten gerannt sind. Es war nicht nur eine Jugendbewegung, aber zu ganz großen Teilen. Und das macht dich dann halt groß. Weil das sind die Leute, die die Musikzeitschriften kaufen, die MTV gucken. Und das hat das Ganze unheimlich befeuert. Dass du halt so eine Generation damit abgeholt hast auch. Nicht flächenübergreifend, ja. Dafür ist die ganze Szene zu heterogen. Aber es hat sich halt nicht nur auf die Szene erschlossen, sondern irgendwie konnte es theoretisch jeden abholen.
Ja, es war halt der Mainstream, ne? Also nicht ausschließlich. Du hattest mindestens mal in Deutschland zu der Zeit ja auch irgendwie sowas wie Neue Deutsche Welle. Das ging ja da auch los und war extrem stark. Aber da hattest du dann halt so diese Unterscheidung zwischen Popper und Rocker, ne? Was uns heute ja völlig fremd ist, ne? Also wir würden ja irgendwie niemanden mehr Popper nennen. So, das ist ja durch, ne? Also eher Hip-Hopper oder sowas, ne? Aber ja.
Das ist also aktiv kennt der Begriff nicht mehr, aber halt aus historischen Dokumenten.
Ja, ich auch. Also ich habe ihn auch selber nie verwendet, aber ich weiß, dass da in den 80ern ein Ding war, diese Abgrenzung gegenüber den Poppern. So, ne?
Vielleicht noch mal kurz ein bisschen zum Formal-Blabla. Also wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wo der Begriff herkommt, wodurch sich das definiert, auf welche Ursprünge das zurückgeht. Vielleicht nochmal auch eindeutig gesagt musikalisch die Ursprünge. Da hatten wir gerade schon eine Band wie Kiss erwähnt. Auch Aerosmith, die ja auch schon seit den 70ern aktiv waren, sind auch eher Vorläufer als Teil dieser Bewegung. Auch wenn die so ein bisschen mehr, wenn du die erste Platte hier Toys in the Attic mal anhörst, aus mehr so aus dieser Blues-Richtung ursprünglich kommen, ne? Also so irgendwo schon noch ein bisschen woanders verortet waren, bevor das überhaupt eher so mit dem Radio-Rock so richtig losging. Ne? Alice Cooper spielt bestimmt eine große Rolle, ne? Der auch schon Jahr und Tag da im Geschäft war zu der Zeit. Led Zeppelin bestimmt auch ein universaler Einfluss für alle Bands, die zu der Zeit irgendwie Rock oder harte Musik gemacht haben. Im Gegensatz dazu steht so ein bisschen ja natürlich, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben, die Optik. Und da sind dann so Künstler wie David Bowie so an vorderster Front, ne, der auch schon Jahre zuvor so ein bisschen so mit Androgynität kokettiert hat, Starschild, Ziggy, ne? Und die Geschichten, ja, so da kommt das so ein bisschen her, ne? Woran man sich so angelehnt hat wohl. Zumindestens wüsste ich jetzt nicht. Kiss natürlich noch mit ihren Verkleidungen, ne? Das ist natürlich dann auch schöner Show-Effekt, ne? Aber auch nochmal ein bisschen anders als das, was die Glammans dann später gemacht haben. Mark Bolan, ne? Der auch so ein bisschen mit diesen Klischees gespielt hat, hier der Frontmann von T-Rex. Ja, da kommt das so ein bisschen her. Das sind so diese musikalischen und optischen Vorläufer, die man hatte. Jetzt kann man sich natürlich auch drüber streiten. Ne? Haben wir gerade schon angerissen. Ist das denn jetzt ein eigener Stil oder nicht? Was denkst du darüber?
Ja, ich hatte es vorhin schon mal so gesagt. Ja, was heißt gesagt? Eigentlich nicht, aber so angedeutet. Ich finde fast nein, ehrlich gesagt. Also wenn man das, also vor allen Dingen, weil es so schwer ist, das nicht im zeitlichen Kontext zu sehen, weil gefühlt gibt's heute keine Bands mehr, die diesen Stil machen. Und das ist halt so schwer, diesen Stil ja eben nur über die Musik abzugrenzen. Klar, du kannst jetzt irgendwie sagen, ja, Steel Panther. Ja, toll. Wie gesagt, ich finde, die sind eine Parodie. so auf der einen Seite. Mhm. Und ja, die kleiden sich so, aber ja, was zeichnet es musikalisch aus? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also die Sachen, die du jetzt genannt hast, ja, die sind da alle drin, die sind aber auch in vielen anderen Sachen auch drin. Mhm. Ne? Vielleicht ja, könnte man so ein bisschen negativ abgrenzen. Sowas wie, es ist kein Death Metal. So, es ist kein Thrash Metal. Mhm. Ne? Es ist kein Hard Rock.
Ja.
So, ne?
Mhm. Und, ja, wobei da bist du auch schon wieder schneller drin, als du denkst. Ne?
Ja.
Im Hard Rock gerade
ja,
so.
Da wird es so schon grenzwertig, ja.
Als musikalischer Vorläufer könntest du natürlich auch eine Band wie Van Halen nennen, ne? Die ja, natürlich genau, etwas anders angefangen haben und auch schon fast musikalisch in diesem Bereich verortet waren, bis die ja. eigentlich entgegen des Trends, ne, haben die sich halt musikalisch in eine etwas andere Richtung entwickelt. Ne? Zu der Zeit, wo die Glam-Bands dann aufkamen und dann das eigentlich so ein bisschen fortgeführt haben, was Van Halen so mit den ersten ein, zwei Alben begonnen haben, mhm. so die Art ja. der Musik zu machen. Ne? Da sind die etwas andere Wege gegangen und haben dann schon in den 80ern irgendwann ihren AOR gespielt, ne? Ihren Adult Rock. Und ja, wurden noch etwas gefälliger, noch etwas radiotauglicher, was die ersten Glam-Platten ja gar nicht so waren. Ja. Ich würde dir recht geben, das ist musikalisch unheimlich schwierig abzugrenzen. Ich glaube auch viele Bands damals, wenn da nicht die Plattenfirmen hintergestanden hätten und diesen Trend mitnehmen hätten wollen, die hätten sich als Metal-Bands oder als Rock-Bands verstanden. Ne? Also ich glaube, vielen ist bis heute der Begriff auch gar nicht so, die fühlen sich gar nicht so wohl damit, ne? Weil es halt so ein bisschen einschränkt, ne, auf eine gewisse Art und Weise zu sagen, so, ja, ihr macht jetzt nur das und das, ne? Das geht halt um Optik viel. Aber ich würde recht geben, es ist schwierig. Und das hat sich auch übrigens in den USA und Europa etwas anders dargestellt, ne? Während hier teilweise in Europa ja, wie soll man sagen, da haben wir halt schon so von, glaube ich, einem eigenen Genre gesprochen, während die USA da etwas freiläufiger war. Ne? Und auch gesagt hat, ja, das gehört dann irgendwie doch schon zum Heavy Metal und ist halt so ein Subgenre. Ne? Ich meine, das ist ja Talspalterei zwischen, sag ich mal, so einer Kategorie, einer Unterkategorie zu unterscheiden. Ne? So, wem nützt es? Manche haben überhaupt keinen Bock auf so eine Diskussion, aber anders kannst du dich halt über Musik nicht unterhalten. Dann kannst du sie nur noch hören.
Ja, Christian, ja, und, kannst du dich abgrenzen.
Da gab's halt, ne? Also ich will damit halt nur sagen, die Wahrnehmung in Europa dessen, was es war, war wohl halt so ein bisschen anders als in den USA, aber letztendlich ist es ja auch egal.
Ja.
Wir können das Ganze jetzt noch auf die Spitze treiben. Es gab dann ja den Sleaze-Rock oder Sleaze-Metal
noch
später.
Kam, ne?
Ja. Aber ich glaube, das wird dann auch zu haarspalterisch zu sagen. Da war dann noch ein bisschen bluesiger, es wurde etwas dreckiger. Wozu gehört eine Band wie Skid Row jetzt zum Beispiel? Ach, das ist doch irgendwie dann auch müßig, ne? Drüber nachzudenken, finde ich. Also das ist eine Diskussion, die mir jetzt ein wenig bringt, da noch zwischen Glam und Sleaze zu unterscheiden.
Ja, eine Sache, woran man relativ gut erkennen kann, dass es schwer ist, Glam oder Hair Metal abzugrenzen, ist, wenn du die Bands recherchierst, und das habe ich ja jetzt gemacht, und wie immer natürlich viel in der Wikipedia, und da steht ja dann in diesem Infokasten an der rechten Seite eigentlich immer, was es für ein Genre ist, und da findest du bei kaum einer Band, dass da einfach nur steht Glam Metal. Da steht in der Regel sowas wie Hardrock, Glam Metal, Heavy Metal, Glam Metal. Das steht da eigentlich immer, bei nahezu
aber
jeder
seltener,
Band.
Aber seltener Glam Metal, Death Metal.
Ja, genau, da kann man, da, wie gesagt, diese negative Abgrenzung, aber selbst die Leute, die diese Artikel schreiben, sind sich da nicht einig, so, dies ist eine Glam-Metal-Band, so, ja, ist es irgendwie, aber irgendwie auch eine Hardrock-Band. Dazu kommt noch, dass zumindest einige Bands sich auch entweder dahin oder wegentwickelt haben, du hast Van Halen schon genannt, waren aber da nicht die einzigen, und ja, dann ist es halt, viele von den Bands gibt es ja auch tatsächlich noch, ne, die, aus der Zeit oder wieder also, teilweise auch. Ne?
Ich finde gerade hier die großen Motley Crue sind ein super Beispiel dafür. Ne? Ich meine, die klangen halt zum Beginn ihrer Karriere Faster Than Love noch ganz anders als dann viele Jahre später hier Girls, 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 was dann wirklich so eindeutig so eine Radionummer gewesen ist. Ne? Also man hat sich da schon bewusst, glaube ich, auch für entschieden, diesen Weg mitzugehen, ne? Um halt diesen Erfolg auch zu halten. Ne? Wenn man sich an die Kohle gewöhnt hatte und diesen Lifestyle halt weiter pflegen wollte. Das hat sich schon alles ein bisschen geändert. Ne? Deswegen, du hast so vollkommen recht. Wenn man über eine ganze Zeitspanne spricht, da haben sich viele Bands entwickelt. Einige mehr, andere weniger, manche erst später. So große Band Bon Jovi, ne, die ihre besten Platten, finde ich, gerade zu der frühen 80er Zeit gemacht hat. Hier so eine Slippery When Red. Absolut großartig. New Jersey, tolles Album. Und dann wurden die ja später so scheiße, fand ich, ne? Wo man sich dann immer weiter angewidert hat. Aber das waren echt noch richtig geile Platten, die du heute auch noch so durchhören kannst, ne? Klar, ein bisschen softer, als wenn du jetzt so das harte Zeug reinpfeifst, aber war doch noch ganz gute Musik.
Ja, ich finde, teilweise finde ich so witzig, wenn man sich so die ein oder andere Biografie durchliest von den Bands, die dann selber ja zumindest am Anfang ja so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass der Metal halt Mainstream wurde und nachher dann wieder von dem neuen Mainstream so weggefegt wurden. Und manche sind daran halt kaputt gegangen, also von Grunge dann namentlich, ne? Und manche sind daran halt kaputt gegangen und manche haben dann halt einfach stumpf weitergemacht. Viele haben aber versucht, sich anzupassen und sind damit gnadenlos gescheitert, ne? Weil das kriegst du halt nicht hin, ne? Also,
oder das zählt das dann halt zu den schlechtesten Werken der eigenen Schaffensphase, ne? Es gibt immer noch Bands, so, oder dann sagst du gerade so, die Werke aus den Mid-90ern zählen dann meistens nicht zu den Besten, ne? Auch so Bands wie Slayer haben sich da schon mal verhoben, ne? Nicht, dass die jetzt da irgendwie dem Grunge-Trend nachgegangen sind, aber die haben da einfach mal Sachen gewagt, das ist auch okay, aber das war halt nicht, ne? So.
Ja, aber auf der anderen Seite haben witzigerweise ja viele andere Bands eben versucht, erst auf diesen Glam-Metal-Zug aufzuspringen, so aus dem härteren Bereich, ne? Mhm. Und das hat ja auch in der Regel nicht wirklich geklappt, weil es halt einfach total unauthentisch ist, ne? In beide Richtungen. Da kann so eine Band kann halt einfach schlecht hergehen, sich die Haare auftopieren, sich schminken mit Kajal und keine Ahnung, dann irgendwie da 10 Jahre lang irgendwie den Hedonisten raushängen lassen und nachher dann einen auf Kurt Cobain machen. So, das passt einfach nicht. Ne?
Ich würde sagen, du wolltest jetzt nicht auf Celtic Frost hinaus.
Nein. Nee, aber das passt halt einfach nicht, weil das einfach komplett dann dem Grunge-Lebensgefühl entgegensteht, was die da einfach jahrelang vorgemacht haben. Ne? Und da sagen die Leute, nee, ehrlich gesagt haben wir den Grunge erfunden, um uns von euch abzusetzen. Ne, von euch Hedonisten-Pack, denen nur die Optik wichtig ist, so, ne? Und dann kommt da irgendwie so eine Grunge-Szene her, die sagen, Optik ist uns scheißegal, wir sitzen mit einem Strickpullover in der Gegend rum und schneiden uns mit der Küchenschere die Haare, wenn sie zu lang werden, so, ne? Weil uns das einfach komplett egal ist.
Also dazu würde ich erstmal gerne zwei Sachen sagen. Einmal müssen wir kurz bei Celtic Frost bleiben, weil ich einmal erwähnen möchte, dass Cold Lake von denen, was ja so ein bisschen so den musikalischen Zeitgeist bedient hatte. Es wird mit der scherzhaft als eins der besten, schlechtesten Alben aller Zeiten genannt. Und wenn du dem Album mal eine Chance gibst, ne, und nicht darauf bestehst, Celtic Frost in seiner Reihenform hören zu wollen, ne, so einfach nur sagst so, ich will jetzt Musik hören und ich finde Rock total in Ordnung. Tom hat vielleicht nicht die beste Stimme für diese Art der Musik, aber sie ist sehr eigen, sie ist sehr speziell. Ich kann nur jemand ans Herz legen, er gibt dem Album nochmal eine Chance. Also so schlecht ist das gar nicht. Ne? Es geht natürlich in der Diskografie einer Band wie Celtic Frost komplett unter, weil das überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Die Into the Pandemonium war schon sehr experimentell, aber da liegt die Kollegen natürlich nochmal eine Schippe drauf. Ne? Das ist einfach wirklich so ein Glam-Zeug irgendwie teilweise, sehr radiotauglich. Aber gibt dem Album echt nochmal eine Chance, so nur aus der Warte raus. Ich finde es gar nicht so schlecht.
Ja, aber da siehst du es halt, ne? Wenn so eine Proto-Black-Metal-Band wie Celtic Frost irgendwie hergeht und sich in die Richtung verbiegt, ist es unauthentisch. Und wenn dann irgendwie diese Hair-Metal-Bands dann versuchen, irgendwie auf der Grunge-Welle mitzureiten, das funktioniert halt auch nicht. So, ne? Das ist nee, halt.
Das nicht,
das hat die Metal-Szene nie gedankt, wenn du sowas gemacht hast. Ich sag nur Indorama.
Ja, das ist, wo wir gerade so bei 90er-Fehltritten
waren. Ja, genau.
Das sind ja dann meistens diese Werke, dieser auch heute.
Das kam jetzt nicht aus dem Air-Metal, ne? Das kam
aber trotzdem. Es war halt auch wieder so komisch anders einfach, ne? Ich meine, das ist ja jeder Band auch gestattet, mal ein Experiment zu machen, aber das hat irgendwie alles in den 90ern stattgefunden und es hat alles irgendwie nicht funktioniert. Ich wollte noch ganz gern sagen, zu deiner These hier mit dem Grunge, also ich glaube nicht, dass jetzt eine Grunge-Band oder irgendwie die Szene hingegangen ist und gesagt hatte, wir wollten dem allen ein Ende machen. Ich glaube, das war einfach so eine natürliche Entwicklung, dass der Zeitgeist einfach ein anderer wurde. Nee, da stand ja gar keine Absicht hinter. Nee, nur irgendwie so ein Typen wie Kurt Cobain war dann offenkundig komplett egal und das kam halt an. Nee, so ein bisschen dieses der Typ von nebenan so halt, ne? Und das war dann halt ein neuer Zeitgeist, der kam. Ne? Das ist alles so. Also insgesamt muss man sagen, was dem Glam Metal natürlich letztlich das Genick gebrochen hat in den 90ern, endgültig mehr noch als allen anderen Bereichen des Heavy Metal, ist, dass da natürlich die Göttin der Mode eine viel größere war als so in Bereichen wie das Thrash Metal. Ne? Weil du da halt so die Hörerschaft aus den eigenen Reihen hattest. Ne? Das waren Leute, die wollten harte Musik hören und die haben sie auch dazwischen und danach gehört. Ne? Auch wenn sie so ein bisschen in den Grunge-Bereich vielleicht mitgegangen sind und nicht ganz so viele Platten zu der Zeit verkauft hattest. Und insbesondere die Plattenfirmen, die vielleicht so ein kleines Kreuz angehangen haben, vielleicht dann doch die erfolgreiche Richtung zu gehen, war das immer etwas, was parallel stattgefunden hat. Das war nie weg, ne? Aber der ganze Glam Metal konnte sich mit, sag ich mal, einer Modenachfolge halt verabschieden, ne? Es war nicht mehr in. Ne, der ganze Hedonismus, der geprägt wurde, man wurde bodenständiger und dann kam halt so ein bisschen der Lifestyle des Grunge rüber, ne, so ein bisschen diese Scheiß-Egal-Einstellung, ne, die dann vielleicht sogar letztendlich, ich will nicht sagen, dass das ein musikalischer Urheber des New Metal war, aber dann da irgendwo gegründet ist, ne, und dann der End-90er nochmal so richtig groß wurde, wo der Grunge ja auch schon fast wieder an seinem Ende war, ne, das sind oft so Parallelentwicklungen, die da stattfinden, aber gerade so bei diesen Bereichen, ne, da hast du eine unheimliche Mode Glaubhaftigkeit oder so, ne, so Leuten, die halt das machen, was in ist, ne, du hörst das, was in ist und was im Radio läuft, und das fand da noch statt.
Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass er irgendwie der Grunge sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, wir machen das jetzt irgendwie bewusst oder so, das passiert ja in den seltensten Fällen, aber es war halt nun mal so, dass die Trademarks aus der Glam-Metal-Szene halt im Grunge keine Rolle spielen. Also du konntest dich halt als Grunge-Fan nicht hinsetzen mit auftopierten Haaren. Das ging halt nicht.
Es war halt so maximal weit weg davon.
Genau. Ja, das wollte ich damit sagen. Also natürlich, ich weiß nicht, was sich so ein Kurt Cobain gedacht hat. Keine Ahnung. Oder wer auch immer da in der Szene um die Zeit groß war. So, vielleicht haben die sich auch gedacht, so, boah, das geht uns alles auf den Sack. Und wir wollen die Optik da irgendwie loswerden. Und der kann schon sein, ich weiß das nicht. Kein Plan. Also so sehr habe ich mich auch mit Grunge nicht beschäftigt. So, ne? Von daher, kein Plan. Ja, Mathis, wenn du mit deinem Abriss so durch bist, würde ich tatsächlich eine mini-kleine Pause vorschlagen. Ja. Und dann könnten wir uns dem zweiten Teil der Sendung widmen heute, oder? Also wenn du noch was hast, dann gerne raus damit.
Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort, weil wir uns ja eigentlich jetzt gerade, wo wir uns thematisch in den Grunge halt reinbewegt haben, an dem Ende der ganzen Geschichte halt angekommen sind. Erwähnenswert wäre nur noch, dass der Glam nochmal ein kleines Revival erlebt hat oder aktuell erlebt. So, ich würde sagen, seit den 2000ern, eher so Mitte der Nuller, kamen dann auch wieder erste Bands aus, gerade in Europa, so aus Schweden begonnen, werden wir vielleicht über ein, zwei Bands mal sprechen, wo dann irgendwie so, diese Helicopters, Backyard Babies, Hardcore, Superstar, Crash Diet aufkamen, in den USA, Steel Panther ungefähr auch zu der Zeit entstanden sind, und man da vielleicht von so einer zweiten Welle reden kann. Es gab auch Mädelsbands aus dem Bereich, etwas untypisch, ne, so aktuell halt Crucified Barbara, Sister Sin. In den 80ern hatten wir aber schon eine Band wie Wixen gehabt. Kleiner Exot in der ganzen Reihe. Ich weiß nicht, ob man die dann nochmal so gesondert darstellen sollte. Haben wir, glaube ich, auch gar nicht so viel zu, außer dass wir, glaube ich, beide mal so das erste Album durchgehört haben. Unglaublich im Hardrock verankert, sehr radiotauglich. Ja, ich wollte nur sagen, die Reise geht weiter. Ne? Der Glam Metal hat geschlafen, er war nicht ganz tot und er lebt jetzt auch gerade so mit Stadion und Arena-Touren von Motley Crue, vielleicht auch ein kleines Revival. Vorläufer so wie Alice Cooper und Kiss auf ihrer 100. Abschiedstournee oder so verkaufen auch noch ganz gut aus. Also ist wieder so ein bisschen da, ne? Das ist nicht so ein ganz große Ding, ne? Aber ich glaube, so die Altstars oder Bands wie Bon Jovi, die waren ja nie weg, die haben immer ihre Stadien dann, spätestens seit den Spät-80ern gefühlt, glaube ich, ne? Zumindest in gewissen Ländern, wo die unheimlich groß wurden. Und das sollte man vielleicht nochmal erwähnt haben. Ne? Er ist nicht gestorben, der Glam Metal. Er hatte einen kleinen Winterschlaf und ist vielleicht auch nicht stärker als je zurück, aber er spielt eine Rolle. Und auch auf dem Rockhard, und da hatten wir auch schon gute Bands gesehen. Jetzt im letzten Jahr hier der Frontmann von Hannah Rocks war mit einer Solo-Tour da. Es werden auch immer mal wieder Bands aus dem Bereich eingeladen. Crash Diet haben da schon gespielt. Und so auch in der lokalen Szene sieht man hier und da nochmal Bands, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und das ist halt auch schön, ne? Dass das immer noch irgendwie eine Rolle spielt.
Also er bringt Farbe in die Szene auf jeden Fall, macht das Ganze ein bisschen vielfältiger, das stimmt schon. Und es ist auch mal ganz schön, wenn es nicht immer dieses ich bin noch härter und noch finsterer und noch böser als alle anderen ist, das ist auch mal ganz angenehm.
Ja, wir sind einfach mal mehr sexy und ganz sexy gehen wir jetzt mal in eine kleine Pause.
Alles klar, bis gleich. Ja, da sind wir wieder nach einer kleinen Mini-Pause, die ich zumindest genutzt habe, um mir ein weiteres Bierchen zu holen. Ein weiteres Astra-Urtyp. Mann, ich mache es aber heute auch spannend hier, ne?
Also ich bin noch bei meinem ersten.
Ja, du hast ja auch gerade viel geredet und ich habe viel zugehört und hatte ich Gelegenheit, die Kehle zu befeuchten.
Jetzt ja, wir wechseln es immer so ein bisschen ab, ne? Dann hast du immer wieder irgendwie in der Folge deinen Lava-Flash, wo man nicht zwischenkommt. Und heute war es bei mir dann mal wieder einer der Mattes-Monologe. Kein Mensch.
Ach Quatsch. Ich meine, ist ja auch gut, wenn du hast uns ja jetzt den Überblick gegeben, so ein bisschen über das Genre, sag ich mal, und so die Geschichte und so.
Ja, Überblick würde implizieren, dass ich da jetzt irgendwie eine Struktur hinter hätte. Wir haben eigentlich so ein bisschen wild über den Begriff gesprochen, aber ja, ich meine, ist halt schwer zu fassen. Ne? Das ist auch schwer, eine Struktur dahinter zu bringen. Aber ich glaube, wir haben für uns so ein bisschen klar gemacht, was wir über den Begriff denken, wo der herkommt, die Ursprünge, und jetzt kann sich jeder, sag mal, der vielleicht nicht so sehr im Thema war, etwas mehr drunter vorstellen.
Ja, apropos Struktur, weil der zweite Teil, der wird jetzt so ein bisschen Name-Dropping, sag ich mal. Und da habe ich mich auch echt schwer getan, eine Struktur reinzubringen, weil, also ich bin jetzt so vorgegangen, ich habe einfach mal so ein bisschen, es gibt so eine witzige Liste, auf die hattest du mich auch gebracht, die war, boah, von welchem Magazin war die? Von Rolling Stone, glaube ich, ne?
Rolling Stone, glaube ich, ne, mit den wichtigsten Glam-Alben, da hatte ich mal so in die ersten reingehört. Ja, ich habe da noch mal ein bisschen was von dem Zeug gehört, was du dir noch angehört hast. Ich bin jetzt nicht überall total Firmen drin, aber ich glaube, wir können mal ein paar Alben so ein paar Minuten mal sprechen.
Ja, genau. Also ich habe mich auch so ein bisschen an der Liste orientiert, jetzt nicht so ausschließlich. Allerdings bin ich jetzt nicht irgendwie hergegangen und habe jetzt irgendwie die beste Band oder so. Das würde mir auch, glaube ich, unheimlich schwer fallen. Da kann ich höchstens jetzt vielleicht im Verlauf der Diskussion sagen, was mir besser gefallen hat und was mir weniger gut gefallen hat. Deswegen bin ich hergegangen und habe die Bands mal so grob nach Gründungsjahr sortiert und würde auch mal ja in tiefsten 70ern tatsächlich anfangen, und zwar mit Quiet Riot würde ich da starten wollen. Die haben sich nämlich in Los Angeles gegründet 1975 und zwar von einem alten Bekannten von Randy Rhoads mitbegründet und Kevin DeBro, ne? Und ja, beide sind mittlerweile tot, wobei der Kevin DeBro, ich hoffe, der spricht sich so aus, der ist erst 2007 gestorben und Randy Rhoads ist ja, vor meiner Geburt und kurz nach deiner gestorben, nämlich 82.
Das war dieser Hubschrauberunfall, glaube ich, ne? Wenn ich das irgendwie.
Flugzeugabsturz tatsächlich.
Flugzeugabsturz, okay.
Ja. Also die Geschichte ist die, ja, kommen wir auf den Tod, komme ich gleich nochmal zurück von dem. Ja, also wie gesagt, gegründet 1975 zunächst als Little Woman oder Little Women. Und ja, dann zerbrach die Band auch relativ schnell wieder, nämlich als der spätere Slaughter-Bassist, auf Slaughter komme ich nachher auch noch kurz, Dana Strum, hat, wie soll man sagen, also Randy Rhoads ist zu Ozzy gewechselt. Und Bassist Rudy Sarzo folgte ihm, das muss so circa 1979 gewesen sein, ganz genau weiß ich es nicht. Und ja, Randy Rhoads starb dann halt 82 und zu dem Zeitpunkt hatten Quiet Riot schon zwei Alben raus, nämlich Quiet Riot 1 und 2. Und dann kam kam das Album Metal Health.
83, das, ja.
83 kam das, genau. Das wäre jetzt auch tatsächlich mein Anspieltipp. Das ist das, mit dem ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe, das Album. Kleine witzige Geschichte. Manchmal will der Teufel das ja irgendwie so, dass man über solche Sachen stolpert, wenn man gerade am wenigsten damit rechnet. Ne? Also ich habe in letzter Zeit höre ich irgendwie relativ viel Radio, so, also irgendwie so Radio Bob oder Rockantenne und sowas. Und da wurde tatsächlich der Song mal gespielt und der kam mir irgendwie so vage bekannt vor. Und dann bin ich jetzt bei den Recherchen wieder drüber gestolpert. Das war irgendwie alles innerhalb von einer Woche oder so.
Welcher Song war's?
Metal Health, Bang Your Head, tatsächlich. Also der heißt ja Metal Health, Klammer auf, Bang Your Head, Klammer zu. Und wenn man den hört, den kennt man. Also wenn man so ein bisschen irgendwie im Metal drin ist, dann kennt man den. Wenn du da mal
ja, das ist direkt der erste Song. Song, ne? Ja. Oder der zweite, hier kann man viel so Neues, was eigentlich auch nur ein Coversong ist, ne? Aber der wird damit ja auch unmittelbar assoziiert. Ne?
Genau, also die beiden wären jetzt auch mein Anspieltipp. Plus vielleicht noch eine von den viel genannten Balladen, nämlich Thunderbird. Es müsste der letzte Song auf der Scheibe sein. Der ist nämlich Randy Rhoads gewidmet. Und ja, die Geschichte, die ist, ja, Randy Rhoads war halt auf Tour mit Ozzy. Und der, ich glaube, es war der Busfahrer, die haben irgendwo eine Rast gemacht. Und der hat sich dann da aus dem Schuppen quasi so ein kleines Flugzeug genommen. Also der kannte die Leute da irgendwie, hatte aber zu dem Zeitpunkt keine gültige Fluglizenz und ist dann praktisch ohne gültige Fluglizenz losgeflogen und hat dann die Leute da eingeladen, so komm doch mit, wir machen einen kleinen witzigen Rundflug hier. Und hat dann wohl aber auch irgendwie so Stunts gemacht, sowas wie knapp über einen Tourbus herfliegen und so. Und es war, meine ich, schon der zweite Flug, bei dem Randy Rhoads dabei war. Und da ist er dann super dicht über dem Tourbus her und dann aber in einen Baum gebrettert. Dabei ist eine Tragfläche abgerissen worden und das Ding ist halt in Flammen aufgegangen. Ja, weiß nicht, also, ob es in Flammen aufgegangen ist, aber ist halt abgestürzt und hat halt auch keiner überlebt da drin. Ne? Da war, obwohl weiß ich gar nicht. Zumindest hat Randy Rhoads nicht überlebt. Und ich meine, der Busfahrer auch nicht. Der hatte wohl auch irgendwie Drogen genommen. Und so, da gibt es dann natürlich die wildesten Verschwörungstheorien. War besoffen, hat Drogen genommen. Keine Ahnung. Weiß man auch nicht so ganz,
was davon jetzt
stimmt. Ne? Ja, Aliens.
Genau. Ja.
Genau, auf jeden Fall. Die Band kann man sich geben. Finde ich auch relativ klassisch in dem Bereich. Ne? Also so frühe 80er, bis das da so richtig losging.
Ich hätte ja auch immer eher so einen Hardrock sonst verordnet. Ne?
Klar, wie alle davon. Ne? Also das zieht sich jetzt so durch. Das wäre nämlich tatsächlich die nächste. Die kennt man auch eher aus dem Bereich, würde ich fast sagen. Also hättest du mir vor 2 Wochen gesagt, Def Leppard, da hätte ich gesagt, ja, ist doch so ein Rockzeug. Ne? Hat angefangen als New Wave of British Heavy Metal Band. Wurde 1977 in Sheffield in England gegründet. Und ja, die sind so musikalisch, finde ich, sind die sehr 80er. Also das ist so wirklich so das, was man darunter versteht. Ne? Also ich habe mir jetzt das Hysteria-Album angehört. Das war nämlich auch Platz 1 auf dieser Liste, die wir da eben genannt hatten. Und da insbesondere der Song Pour Some Sugar on Me. Und den kennt auch
wirklich jeder. Ja, den kennst du halt. Ne? Wenn du jemals in irgendeiner Metal-Diskothek warst und es gab irgendwie so einen Glam-Abend, oder einfach nur ein bisschen Partymusik, so, der wurde ja irgendwie immer gespielt.
Ja, ist auch cool. Ein bisschen totgenudelt tatsächlich. Ja, das ist halt Def Leppard. So zur Band insgesamt, ich denke, wer sich ein bisschen mit denen auseinandersetzt, der stolpert direkt über den Drummer Rick Allen, der seit 1978 in der Band ist und Silvester 1984 einen schweren Autounfall hatte und infolgedessen musste ihm sein Arm amputiert werden. Einer seiner Arme. Und er war sich dann eigentlich ziemlich sicher. Ja, genau. Und er war sich dann auch ziemlich sicher, ja, das war's dann mit meiner Karriere so. Ich muss aus der Band aussteigen und das gelaufen. Das hat der Rest der Band anders gesehen. Die haben gesagt, nee, du bist unser Drummer und du bleibst das auch. Und jetzt weiß ich nicht so ganz, was dran ist. Angeblich hat die Band dann in Zusammenarbeit mit der NASA ein neues Drumkit entwickelt. Also keine Ahnung, ob das wirklich so war. Ist natürlich auch wieder eine schöne Geschichte, ne? Ja, einen alten Drumkit entwickelt, was er halt einarmig, aber vor allen Dingen auch mit den Füßen halt gut bedienen konnte. Und ja, und dann haben sie dann 87 tatsächlich erst Hysteria aufgenommen. Ne?
Wenn der fraglich, wieso die NASA dir da helfen sollte, da wäre da wahrscheinlich eher so ein Audiotechniker eher zu Rate zu
ziehen. Ja, ich meine, hört sich halt cool an, ne? So, ja. Ne, wir haben das mit der NASA zusammen entwickelt, so, keine Ahnung, was da dran ist, mag sein.
Ja, auf die Geschichte ein bisschen Zucker gestreut.
Ja, naja. Ansonsten muss ich sagen, eine Band, die komplett an mir vorbeigegangen ist bis jetzt, also klar, ich kannte das ein oder andere, aber so nie so wirklich für interessiert, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt im Zuge der Recherche ein bisschen mit auseinandergesetzt und ja, ist hörbar. Ist halt soft in weiten Teilen, sehr poppig, ne? Also gerade dieses Album gibt da halt echt eine ganze Menge von dem wieder, was man, ja, was man so dem Hair Metal so anlastet, sag ich mal vorsichtig. Ja, bleiben wir in England.
Gänze, das ist ein sehr interessantes Album. Also vielleicht noch als anderen Anspieltipp, wenn es jetzt nicht Puss am Sugar Omi sein sollte. Ich fand auch Gods of War and One Riot noch ganz, ganz geil. Eigentlich auch ein ganz cooles Album, so. Das kannst du dir so durchhören. Da musst du auch nichts von skippen unbedingt. Aber Def Leppard wird auch, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr meine Lieblingsband. Und wir reden hier noch von ihrem Top-Album Hysteria, ne? Die haben ja noch einige andere Sachen gemacht.
Ein paar Hits irgendwie, Und Pour Some Sugar on Me war wahrscheinlich schon so der größte Hit davon, aber
ja, ich finde, wir haben am ehesten im Ohr geblieben ist,
Ich finde die Geschichte um Rick Allen finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Die ist so ein bisschen, die geht so ein bisschen ans Herz, ne? Dieses, der hat da wirklich echt einen schweren Unfall und die Band steht zu ihm und behält ihn in der Band und der ist auch bis heute noch Mitglied und ja, finde ich irgendwie nett. Und ich bleib mal in England und zwar in London im Jahr 78. Da wird nämlich eine Band gegründet von einem gewissen David Coverdale und der war vorher, nämlich von 73 bis 76, war der nämlich Sänger von Deep Purple und hat die Band Whitesnake gegründet. Und das Whitesnake ist ja irgendwie so, so eine nette Umschreibung für Pimmel. Ne?
Ja,
so.
Ja.
Also da geht's dann auch so langsam
los. Ich glaube, das weiß ich auch nur von dir. Das habe ich nicht mal irgendwo gelesen. Die Info hattest du mir, glaube ich, mal irgendwann erzählt, als wir uns kennengelernt hatten.
Ich glaube, ich
diese Whitesnake-Fahne über meiner Küche hängen hatte, oder?
Ja. Ja, ich meine, zu der Band kann man gar nicht so ganz viel sagen. Die waren irgendwie gefühlt immer da. Und so das Album, was, denke ich, fast jeder kennt, ist das selbstbetitelte Album von 87. Also, das ist, die Geschichte ist so ein
das
bisschen...
Das ist ja auch bei weitem nicht deren erstes ist, ne?
Da kam Werke. Schon eine Menge vorher. Ja. Aber der... Also da ist noch ein bisschen unklar, wie das Album eigentlich heißt, weil ich meine in USA und Kanada hieß es nämlich 1987, also wie das Jahr, in dem es erschienen ist, und im Rest der Welt hieß es irgendwie Whitesnake oder irgendwie so. Also es gibt auf jeden Fall zwei Titel für dieses Album und darauf, wer den nicht kennt, der hat halt, glaube ich, nicht wirklich was gehört, ist halt Here I Go Again, ne? So den muss man einfach hören.
Ja.
So der, ja. Der ist auch schon irgendwie in X-Filmen, ist ja schon irgendwie so zum Tragen gekommen und ja, den sollte man, glaube ich, mal gehört haben, den
Song. Das ist ein Welthit einfach.
Ja.
Ja, ja und den kann man der in seiner Prime vor allen Dingen ein hervorragender Sänger, ne? Ich meine, er hat er schon damals bei Deep Purple unter Beweis gestellt, dass er es kann, ne? Also und
ja,
was soll man da gerade sagen, Legende einfach und schön, dass er noch dabei ist.
Man kann übrigens dem Twitter-Account von David Coverdale ganz gut folgen. Der ist sehr aktiv auf Twitter und der haut da Dinger raus, die sind teilweise wirklich echt lustig. Also meistens nur so dumme Retweets und alle immer ein bisschen schlüpfrig, immer ein bisschen sexy so. Das ist ist mega lustig. Also der muss ja jetzt auch schon irgendwie 70 sein oder sowas.
Oh, und wahrscheinlich
oder drüber und das ist auf jeden Fall immer noch echt lustig, so die Sachen, die er dann meistens kommentarlos irgendwie retweetet oder halt selber teilt irgendwelche Bilder. Kann man mal einen Blick riskieren. Ist lustig, ist ein bisschen Pipi-Kaka-Humor, aber ja, passt einfach so zu dem Typ, wie man ihn so kennengelernt hat im Laufe der Zeit. Ja. Genau, weiter. Ende der 70er, nämlich 1978, hat sich in Los Angeles eine Band gegründet, die du auch schon genannt hattest, nämlich Dokken. Und überraschenderweise haben die sich nach ihrem Sänger Don Dokken benannt. Vielleicht erstmal so.
Ich glaube, er hat auch einfach die Band mit seinem Namen gegründet. Ich glaube nicht mal, dass sie sich so einstimmig dann auf den Namen fokussiert haben. Er hat wahrscheinlich gesagt, das ist meine Band. Ich nenne uns Dokken und let's do it. Ja.
Da ist ganz witzig, weißt du, wer da mal kurzzeitig Bass gespielt hat? Also wirklich nicht lange, tatsächlich Newsted? Zweimal. Nee,
den nicht, oder? Nee.
Peter Baltes von Accept
war da mal. Hör auf.
Echt? Ja, der war da. Ja, allerdings wirklich in der Gründungszeit, also das ist so ein bisschen undeutlich.
Ich hatte David Newsted gesagt, ich meinte Jason Newsted. Egal.
Ja, sag doch James
Kirk. Ich habe unsere Metallica-Folge noch nicht ganz verwunden, aber
ja.
Ja, Unsinn.
auf jeden Fall, der hat wohl so nur im ersten Jahr oder so, war der da mal irgendwie, ich weiß nicht, ob der auf irgendeiner Platte ist, keine Ahnung. Und war dann irgendwie 1990 nochmal wohl kurz dabei, kein Plan. So, ist ein bisschen unklar, so, was die Wikipedia da hergibt, ja, cool, an der Stelle. Auch noch relativ lustig ist, drei von den Dokken-Mitgliedern haben 1982 mit Udo Lindenberg ein Album aufgenommen. Nämlich, also nicht mit dem aufgenommen, aber die sind quasi die Kapelle auf dem Album Keule von Udo Lindenberg von 1982.
Das kenne ich gar
nicht. Ja, ich musste heute auch mal irgendwie mal mich reinhören, so ist halt so typischer Lindenberg-Stuff, so, ne, aber ja.
Aber ist nicht das, wo Panic Panther drauf ist, oder?
Boah, fragst du mich zu viel, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. So tief bin ich da nicht eingestiegen. Ich habe da nur irgendwie kurz einmal durchgeskippt, ehrlich gesagt. Weil
ja, müssen wir wohl mal eine Udo Lindenberg-Folge machen, ne?
Ja, nee. Ja, vielleicht das erfolgreichste Album von Dokken, Back for Attack von 1987. Mich hat so ein bisschen der Song Night by Night gehuckt. Der ist ganz cool, so auch so sehr typischer Stuff da drauf. Und
ja, oder der Opener, Kiss of Death, hat mich schon abgeholt. Ich fand das Album generell ziemlich cool. Also so überraschend. Ich meine, ich kannte Dokken halt so, ja, primär so von einzelnen Songs, so Breaking the Chains, so, was du halt so kennst, ne?
Ja.
Aber sich das mal so komplett von vorne bis hinten anzuhören, fand ich interessant. Also ich mag Donner als Sänger, hat mir gut gefallen. Das war sehr abwechslungsreich, ist ein echt cooles Album. Also wenn ich das mal irgendwie für kleine Maus irgendwo sehe, würde ich es wohl nochmal in physischer Form verhaften wollen für meine Sammlung. Finde ich gut.
Also, ja, aber tatsächlich besitze ich von denen, glaube ich, auch nichts in Real Life. Genauso wie, wie nicht von Quiet Riot, Def Leppard, Whitesnake. Ich glaube, von denen habe ich von allen nichts. So in.
Ich glaube, die Metalheads habe ich tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, eine wenigen Alben, aber.
Müsste ich gucken. Ich glaube nicht, aber könnte sein. Ja, gehen wir weiter zu Ratt, also R-A-T-T. Aus San Diego, gegründet 1979 und die hatten den hier auch schon öfter mal genannten Bon Jovi, oder die Band besser gesagt Bon Jovi, bei ihrer ersten Headliner-Tour durch die USA, das war zum zweiten Album, da hatten die Bon Jovi als Vorband noch, ne? Also das war, ich weiß gar nicht, irgendwie 82 oder so und ja, das ist auch ehrlich gesagt schon fast alles, was ich zu denen groß sagen kann. So richtig spannend ist die Story von denen nicht. Album.
Wie sich so die Zeiten ändern können und heute haben Bon Jovi Lady Gaga als Vorband.
Ja, genau. das Album, was ich mir da so, ja, so stellvertretend gegeben habe, ist Out of the Cellar. Das ist auch das Debütalbum von 1984.
Sagen, ist das so das Ding von denen? Also wenn du sonst von Ratt nichts kennst, das ist ja auch in dieser besten Liste von Rolling Stone gewesen.
Ich glaube, jetzt habe ich mir gerade selber widersprochen. Ich weiß gar nicht, ob das Debütalbum ist. Dann hätten die nämlich nach 5 Jahren erst ihr Debütalbum gehabt. Und
könnte sogar sein. Ich weiß auch nicht, ob die vorher schon was aufgenommen hatten. Dazu kenne ich die Band jetzt zu wenig. Hatte ich auch nicht recherchiert.
Dann würde nämlich meine Aussage mit Bon Jovi und 82 und so nicht passen. Das müsste dann später gewesen sein. Aber ist ja auch völlig egal. Anspieltipp, wenn ihr euch nur einen Song geben wollt, dann hört euch Round and Round an. Ich finde, der ist sehr repräsentativ für das Album. So, und möglicherweise auch für die ganze Band, dazu habe ich mir nicht genug von denen angehört, aber für das Album zumindest kann man sich den geben. Jetzt wäre ich chronologisch bei einer Band, die möglicherweise ein bisschen mehr Raum hier einnehmen könnte. Vielleicht können wir die nach hinten auslagern. Ich wäre jetzt bei Motley Crue oder Crew. Trotzdem erstmal die so ganz grober kurzer Überblick. Vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen. Gegründet 1980 in Los Angeles. Ich habe mir versucht, das Debüt von denen zu geben, die Too Fast for Love. Ehrlich gesagt, konnte ich mir das nicht bis zu Ende anhören. Ich fand das furchtbar.
Ja, also furchtbar finde ich es nicht. Das ist halt so ein bisschen, das hat noch so einen Underground-Charme. Ne? Ich meine, die haben halt ein bisschen Heavy Metal, ein bisschen Hard Rock gespielt. Das sind Songs, die sind natürlich nicht bis zu ihrer Vollendung durchdacht. Es gibt ein paar nette Riffs.
Ja.
Aber das ist halt so ein bisschen so anstrengend wie so ein Underground-Konzert von einer Band, die du nicht kennst oder vielleicht auch nicht unbedingt magst. ein bisschen anstrengend zu hören dadurch, ne? Es hat Zeit gefallen, trifft's, glaube ich, ne? Das ist einfach so das Debütwerk. Man kennt das Cover, das wird heute so hochgehalten. Und vielleicht Leute, die so mehr in der Richtung musikalisch unterwegs sind, ja, die finden da vielleicht auch größeren Gefallen dran. Ich finde es einfach ein bisschen anstrengend, weil es halt nicht so gut ist. Ne? Die haben bessere Sachen später gemacht. Also den tat natürlich
die Zeit zusammen dann nochmal sehr gut. Vielleicht auch besser. Ich habe dann relativ schnell gesagt, nee, ganz ehrlich, da ist mir jetzt meine Zeit zu schade für. Ich höre mir doch die Shout at the Devil an, die ich natürlich in meiner Sammlung habe, selbstverständlich. Von 1983. Und da natürlich auch der Titelsong Shout at the Devil ist auch einfach so ein Evergreen, ne? So den sollte man auf jeden Fall kennen.
Ja, wobei ich den früher gar nicht so gemocht hatte. Ich muss erst sagen, seit ich mir jetzt den Film nochmal angeschaut hatte auf Netflix, ne, wo dann die Band diesen kleinen Live-Gig performt, das kommt da echt gut rüber, so, ne? Und würde ich vielleicht auch gerne mal live hören. Aber so auf Platte, ja, ich finde den halt so durchschnittlich, ne? Das ist jetzt für mich kein großartiger Song. Also ich verstehe schon so dieses Ganze drumherum, ne, wenn du so eine Show erlebst dabei. Aber ja, ich weiß nicht. Also meine Band wird es nie werden. Ich verstehe schon die Faszination dahinter, ne, gerade so mit der Geschichte von Motley Crue. Aber da wird es dann auch wahrscheinlich eher später drauf hinaus. Aber so die Platten selber, das ist, greift mich nicht so, ne?
Ich weiß nicht. Also ich wollte da jetzt auch nicht in epischer Breite noch drauf rumreiten, so, weil ganz ehrlich, irgendwie so die Fakten, die kann sich auch jeder selber irgendwo nachlesen, wenn man sich da jetzt wirklich für interessiert. Also die sind halt so von meinem Gefühl her, sind die so mit die, ja, die sind eigentlich das Gesicht des Genres, über das wir heute reden, würde ich sagen. Ne?
Kann also, man so sagen.
Ja, also eine vielleicht Band zusammen mit Poison. Thema assoziieren. So.
Ja, vielleicht wegen diesem legendären Cover, aber ich finde Motley Crue ist so ein bisschen so, was Iron Maiden für den Heavy Metal ist, ist Motley Crue für den Glam Metal.
Ja.
Nur weil ich Kretang das dann so nicht so ganz zu schätzen weiß, aber ich kann deren Wichtigkeit würdigen, auf jeden Fall, ja.
Ja, apropos Heavy Metal und Motley Crue, die haben Metal-Umlauts drin, eine der wenigen Bands, also über dem O und dem Ü, U. Und das muss ich doch mal hervorheben. Das finde ich sehr vorbildlich. Das sollten viel mehr Bands haben.
Wie ist das nochmal, die sogenannten Rockdots?
Also ich kenne die als Metal-Umlauts tatsächlich. Ne?
Ja.
Wir können später gerne nochmal über den Film, über The Dirt, das ist ja die Verfilmung von der Bandbiografie, nochmal reden.
Ja, vielleicht in aller Kürze. Wie gesagt, in aller Kürze anschauen. Ist ganz cool. Und es gibt noch die Serie auf Disney Plus, Pam und Tommy oder Tommy und Pam.
Die habe ich nie gesehen.
Ja, ich habe die immer die ersten ein, zwei Folgen angeschaut. Fand ich sehr cool, weil witzig. Und da kommt Tommy auch irgendwie so als, im Gegensatz zum Film, ne, da ist er halt nicht irgendwie so ein riesen Arschloch, sondern eher sympathisch. Und da kommt er halt so als richtiger Kotzbrocken rüber. Aber naja, macht Spaß zu gucken. Müsste ich mal weiterschauen. Ich würde es nur erwähnt haben.
Ja, vielleicht gebe ich mir das nochmal. Ich glaube, meine Frau hat sich das mal irgendwann gegeben und fand das ganz gut.
Ja, kurzweilig.
Genau, gehen wir mal ein bisschen weiter, weil so, wie gesagt, wir können später nochmal, aber nicht jetzt hier im Überblick sozusagen. Kommen wir zu einer Band, die tatsächlich ein bisschen outstanding ist. Du hast sie auch schon erwähnt, nämlich die 1980 in St. Paul, Minnesota gegründeten Vixen. Und ja, das ist eine All-Girl-Band, ne? Was ja schon so ein bisschen ungewöhnlich ist, sag ich mal, in dem Bereich.
Ja.
Vor allen Dingen, aber nicht nur in dem Bereich, generell im härteren Rock, ne?
Der Name schon fast Programm ist, kannst du es denn übersetzen? Wixen?
Ja, heißt natürlich Wixen. Ja,
es heißt
Füchsin, nicht. Ist schon klar. Oder, ja, oder wilde Frau oder irgendwie so. Also
ja,
ist wohl irgendwie so ein Slang-Ausdruck für wilde Frau oder irgendwie so. Heißt auf jeden Fall wörtlich Füchsin, klar. Ist aber mit dem Namen, hast du in Deutschland keinen Erfolg. Also ganz klar. Nee. Da kannst du im deutschsprachigen Raum, kannst du das nicht bringen. So, das funktioniert einfach nicht. ehrlich gesagt, ich kannte den Namen. Ich wusste, dass es die gibt oder gab, aber viel mehr auch nicht. Ich habe mir jetzt das selbstbetitelte Debüt von 1988 reingetan und mir ist das, ehrlich gesagt, viel zu soft, viel zu belanglos und ich weiß echt nicht, ob man das noch als Metal so bezeichnen kann, oder? Also
ja, da hast du ich hatte einen ähnlichen Eindruck. Also ich kannte die Band, ich kannte auch so ein, zwei Songs von dem Album noch. Ich hatte es mir vor geraumer Zeit mal angehört. Ein paar Sachen vielleicht auch mal zwischendurch öfter gehört. Hier Edge of a Broken Heart, so erster Song. Ja, es hat so ein schöner Schenkelspreizer.
Ja, ja.
Kann auf der Kuschelrock stehen, sowas. Viele Songs, nicht alle. Geht auch mal ein bisschen wilder zur Sache. Aber ob die da jetzt so in den kleinen Metal-Bereich reinfallen, ich hätte gesagt so, ja, das ist irgendwie Rockmusik. Aber warum Glam? Ja. Weil jetzt Frauen auch Haarspray benutzen, was sie vorher schon immer getan haben. So weiß ich nicht. Die passen da für mich nicht so ganz rein. Das meine ich jetzt nicht mal, weil es eine All-Girl-Band ist. Ich meine, das hat sowieso mal so ein bisschen den Geschmack von gecastet sein. Man mag denen da jetzt Unrecht tun. Ich glaube, wenn heute sowas hast, wenn da so eine All-Girl-Swash-Band irgendwo entsteht, da hat das eher den Geschmack davon, dass das mal irgendwo zusammengecastet wurde. Aber da will ich auch keinem Unrecht tun. Naja, und da hat Marc vielleicht auch damals dynamisch entstanden sein, eine Gruppe von Freundinnen, die Instrumente gespielt haben. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Background-Story der Band nicht. Wie gesagt, mir war es ein Begriff. Ja, aber die passen für mich da irgendwie nicht rein. Auch so, weil es so soft ist irgendwie, ne? Da wird ja überhaupt nicht richtig anstößig. Und das gehört für mich irgendwie auch dazu, so zum Glam-Bereich. Das
wobei, ist kein Glam. Da muss ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen. Also die haben teilweise Texte, da kriegst du aber rote Ohren, als wenn du dir die wirklich mal gibst. So. Also die gehen teilweise schon, sind die schon recht explizit, sag ich mal. Also auch auf dem Album durchaus. Dann haben sie dann wieder so Dinger wie, den würde ich auch empfehlen tatsächlich, wer Hellraisers, der ist für meinen Geschmack mit der härteste auf der Platte und deswegen gefällt er mir wahrscheinlich auch am besten. Die haben sich, glaube ich, keinen Gefallen damit getan. Die haben ja, glaube ich, irgendwie 3 Alben oder so rausgebracht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, das war nicht viel. Und haben sich dann auch so. Ja, und dann haben sie sich halt auch irgendwie wegen so einem Scheiß, dann irgendwie wegen so bekloppten Diskussionen dann innerhalb der Band dann aufgelöst und dann irgendwie alles unschön. Dann gab es noch irgendwie 15 Reunions und bla und naja. Auf jeden Fall die, ich glaube, sie ist die Gründerin und Chefin, die Jen Kühnemund. Ich frage mich, ob da irgendwie eine Verwandtschaft besteht mit Götz. Ich denke ich auch nicht, gedacht. Aber.
Witzig wär's.
Die ist auch, meine ich, tot schon irgendwie seit ein paar Jahren. Ich glaube, irgendwie 2016 oder so gestorben.
Ja, oder heute unter dem Namen Götz bekannt.
Genau. Jetzt ein Doppelleben als glatzköpfiger Chefredakteur aus Dortmund geführt.
Also mittlerweile, glaube ich, ne?
Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber damals zumindest Dortmund, ne? Ja, so viel zu der Band mit dem nicht guten Namen fürs deutsche Publikum. Vielleicht noch, ich finde das Cover-Artwork von der Platte von der Wichsen, finde ich ganz cool irgendwie. Man sieht irgendwie so ein Motorrad-Hinterreifen mit so einem. Ich weiß gar nicht, ob das ein High Heel ist. Auf jeden Fall ist das irgendwie so ein Frauenbein, was da irgendwie auf dem Boden steht. Hat dann irgendwie auch noch so ein Ledermantel oder sowas, hängt da so halb runter irgendwie. Das sieht ziemlich cool aus.
Insgesamt muss ich sagen, dass die meisten Cover-Artworks der Alben oder Bands, die wir jetzt hier so besprechen, exemplarisch gar nicht so geschmacklos sind. Das hat natürlich alles
einen
extrem 80er-Vibe, aber da hatte ich schon deutlich schlimmere Geschmacksverirrungen, gerade so im klassischen Heavy Metal oder so gesehen. Das ist teilweise echt auch so ein bisschen zeitlos,
ja, du hast,
vielleicht durch die zeitliche
Einordnung. Du hast ein Phänomen relativ häufig, nicht ausschließlich, aber vergleichsweise häufig im Glam- und Hair-Metal-Bereich, dass du auf den Covern die Band siehst. Du hast häufig Bandfotos. Nicht immer und auch nicht bei jedem Album, aber das kommt durchaus öfter mal vor. Ne? Und das hast du in anderen Metal-Bereichen eher selten. Also jetzt nicht gar nicht, aber das musst du schon eher suchen. Also klar, Manowar haben ihre Zeichnungen auch überall, also ihre Bilder überall drauf, aber es ist halt auch Manowar, die sind halt eigentlich auch eine Glam-Metal-Band, die wissen halt nur nicht, ne?
Es gab auch dieses Album mit dem Foto, ne?
Ach ja, stimmt. Aber du hast recht. Naja. aber das ist hier im Glam doch vergleichsweise oft. Wie gesagt, nicht immer und nicht ausschließlich, aber kommt auf jeden Fall deutlich öfter mal vor.
Aber dann oft nicht schlecht, ne? Das ist dann meistens
auch
gut gemacht. Allein dieses Poison-Cover von Look What the Cat Dragged In. Großartig. Ne? Also da willst du den Typen ja schon fast an die Wäsche. Schon sehr gut gemacht.
Apropos Apropos aufwendig gemachte Cover, das nächste Album hat nämlich ein richtig geil gemachtes Cover. Ich rede über die 1982 in Philadelphia gegründeten Cinderella und da über das Album Long Cold Winter von 1988. Und das war jetzt natürlich gerade krass ironisch, weil das nämlich einfach weiß. So, also da gibt es praktisch
keine Cover. Nee, das wäre jetzt auch so der einzige Kritikpunkt an dem Album gewesen. Insgesamt muss ich sagen, ich hatte das schon mal irgendwann vor geraumer Zeit gehört und bläst mich so ein bisschen weg. Das war für mich so die geilste Entdeckung von allem, was ich so aus dem Bereich gehört hatte, ne? Die in echt? So einer krass. Schönen, finde ich, wenn du das mal so genau anhörst, das sind auch teilweise Songs, nicht alle. Es gibt auch so die Ballade da drauf und glaube ich auch nicht nur eine. Mhm. Aber teilweise der Sänger, so, das hat schon AC/DC-Vibes teilweise. Das ist richtig schöner Hardrock. Ne? Also,
ja, krass.
Wunderbar. Also
an mir sind die komplett vorbeigegangen. Ich kannte die nur als totale Antithese zu der Musik, die ich normalerweise höre. Also Cinderella war für mich immer so ein Name, wo ich gedacht habe, so, oh mein Gott, wenn du da angekommen bist, dann bist du irgendwo falsch abgebogen. Aber zugegebenermaßen, ich kannte halt auch nichts von denen. Die waren nur so, ich glaube, fast noch mehr als Poison und Motley Crue, waren die für mich so dieses Sinnbild von diesem Glam-Zeug. Also das war wirklich so dieses
völlig daneben. Irgendwie, aber ich hatte das noch im Hinterkopf, ich hatte mir das Album irgendwann mal angehört, wahrscheinlich, weil ich das auf irgendeiner Liste gefunden hatte, sollte man mal gehört haben. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das vielleicht bei den besten Hardrock-Alben aller Zeiten mal irgendwo drin gewesen wäre, so auf den
Top 100,
200, irgendwie sowas, kann gut sein. Also im Kontext heraus habe ich es mir mal angehört und war ziemlich überrascht. Dann habe ich es aber viele Jahre nicht gehört und jetzt wieder entdeckt und jetzt weiß ich wieder, was mir so gut daran gefallen hat. Ne? Und man ist absolut überrascht, so welche Musik man dazu hören bekommt. Und das würde ich jedem an Herz legen, der so gerade den Aussie-Rock gerne mag. Ne? So Bands wie Rose, Tattoo, AC/DC. So, werden wahrscheinlich aus den USA kommen, aber das hat ein gewisses Flair. Und der Sänger hat auch so eine harte, markante Note, so ein bisschen entgegen der Optik. Ne? Aber wunderbar. Also, das würde ich mir sogar nochmal physisch kaufen, das Ding. Finde ich richtig gut.
So, da muss ich jetzt einhaken. Ich brauche mir das nämlich nicht physisch kaufen, weil ich habe nämlich ich habe das nämlich auch jetzt wieder. Manchmal will der Zufall das so, hatte ich ja vorhin schon gesagt, unser lieber André, also unser Freund André, der hat mir weite Teile seiner CD-Sammlung vermacht. Also, dem geht's gut, ne? Alles cool, aber der wollte nicht seine CD-Sammlung loswerden. Auf jeden Fall, da habe ich jetzt seit 3 Wochen oder so bin ich jetzt im Besitz von dieser Platte, weil, der hat halt noch das von damals gehabt, ne? Als er erschienen ist. So, ne? Also, das ist halt ein Original. Ich bin auch ganz froh. Ich habe da sehr, sehr viel Zeug von ihm mitgenommen. Einige CDs lassen sich leider nicht mehr abspielen, aber die ließ sich noch rippen. Und vielleicht kleiner Anspieltipp, du hast das Album gerade schon in höchsten Tönen gelobt. Ich würde mich da fast anschließen. Also mich hat's auch echt positiv überrascht. Gar keine Frage. Also dafür, dass ich vorher so ein negatives Bild von denen hatte, was nur aus Vorurteilen bestand, war ich dann auch wirklich positiv überrascht. Und Anspieltipp, wenn ihr euch eingeben wollt, dann gebt euch If You Don't Like It. Finde ich mega gut, den Song. Der ist richtig cool. Noch ein kleiner Fun-Fact, auch das jetzt hier wieder alles irgendwie aus der Wikipedia abgeschrieben, aber der Bandname Cinderella, ne, also mit C am Anfang, die haben sich wohl nach einer Katze benannt. Frag mich nicht nach wessen Katze, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall hat die Band irgendwie lange behauptet, sie hätten sich nach einem Pornofilm benannt, der Cinderella hieß, also mit S am Anfang.
Okay.
Und das finde ich irgendwie witzig. Ja. Das passt auch irgendwie so zu diesem Image, was die so haben, ne?
Ja.
So dieses, wir benennen uns nach einem Pornofilm Cinderella und aber schreiben uns dann mit C halt.
Ja, aber richtig großartige Musik, ne? Gerade für uns, die wir auch so Bands wie AC/DC mögen, richtig großartige Musik, finde ich das. Mhm. Also das Album konntest du echt von vorne bis hinten anhören, da hatte ich nichts geskippt. Ne? Das hat Spaß gemacht.
Ich habe übrigens vorhin, das passt jetzt zeitlich gerade ganz gut, da habe ich jetzt nichts mehr zu recherchiert, weil eine Band, die wir hier schon mal größer besprochen haben in dem Podcast, und zwar in unserer Weihnachtsfolge, die aber auch richtig gut hier reinpasst, ist ja tatsächlich Stryper, ne? Die christliche Metal-Band.
Ja, nicht so ganz eigentlich. Also musikalisch,
Musikalisch und optisch auf jeden Fall.
Nee, optisch eher nicht. Also
findest du nicht?
Mit den gelb-schwarzen Spandex, das hatte jetzt auch
ja, weniger.
Also das geht eher so in die frühe Heavy-Metal-Phase rein, finde ich. Ne? Also so, wo Maiden auch noch teilweise hier die ja. Zebra-Hosen getragen haben, als dass du dich da irgendwie mit Make-up auf die Bühne stellst. Das haben die ja, nicht gemacht.
Okay.
Das haben
die ja, nee, definitiv nicht das, getan. Das jetzt vielleicht nicht. Ich hätte sie da jetzt auch nicht so ad hoc drin vermutet. Der Rolling Stone gibt mir da recht. Die tauchen da mit ihrer, ach, wie hieß die Scheibe da, die erste? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, damit tauchen die auch in dieser Liste da auf, die 50 oder 100 besten Glam-Metal-Alben. Und ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil die haben sich auch irgendwie so um 80 rum, meine ich, gegründet. Ne? Das wäre jetzt ja, so die Zeit gewesen.
Das ist, wie gesagt, musikalisch passen die halt rein, weil die auch, sag ich mal, so ihre Musik der ganzen Sache angepasst haben. Aber die sind nicht diesen Weg mitgegangen, sich so ein bisschen zu femininisieren. Ne? Also
das, nee, das
haben die
nicht
gemacht. Nein,
das finde da waren Jesus eher ja so auch blöd.
Klasse. Ja, ja, klar, weil Jesus halt, ne? Nee, ja. Da passen die für mich nicht so richtig rein. Musikalisch gebe ich dir recht, das ist halt so schwierig mit der Abgrenzung. Ja, kann man machen. So ein bisschen wie Docken, da hatte ich auch nicht so das Gefühl, dass die ungefähr so immer diesen Style-Weg mitgegangen sind. Das sah halt alles ein bisschen schöner aus, ne? Ein bisschen hochtopiert, aber mehr war da eigentlich auch nicht bei denen. Ne? Ja. So schwierig, so welche Band nimmst du jetzt mit rein? Nicht, ja, meinetwegen, von mir aus Striper irgendwo. Ja.
Will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Wenn ihr da irgendwie mehr drüber erfahren wollt, dann hört euch unsere Weihnachtsfolge an. Da haben wir lang und breit über christlichen Metal geredet und da nehmen die natürlich eine Sonderstellung drin ein. Genau. Kommen wir zu einer Band, die ich null auf dem Schirm hatte, die aber tatsächlich eigentlich relativ spannend ist, und zwar die LA Guns. Bist du da mal drüber gestolpert?
Ja, also ist mir natürlich ein Begriff und ich weiß, dass man die Band heute kennt, weil Axl Rose da mal war. Ja, und das ist natürlich der legendäre.
Ja, nicht nur das. Nicht nur das tatsächlich. Also vielleicht erstmal die Hard Facts. Gegründet 83 in Los Angeles und zur ursprünglichen Besetzung gehörte Axl Rose. Der hat allerdings noch vor dem ersten Demo die Band wieder verlassen und eine andere Band mitgegründet, nämlich Hollywood Rose. Und jetzt haben wir Axl in der Band LA Guns und Hollywood Rose. Und was macht der gute Mann? Er gründet aus dem Zusammenschluss dann Guns N' Roses. Ne? Also man könnte sagen, dass LA Guns eine der Vorgängerbands von Guns N' Roses ist. Und ja, ist mehr als den Namen und Axl, der halt in beiden mal irgendwie kurz war.
Es ist ja musikalisch auch nicht so weit weg. Nicht die Qualität, die Guns N' Roses dann schon sehr früh erreicht haben, sogar schon mit ihrem Debüt. Das natürlich nicht. Ne? Da hat Slash natürlich auch eine große Rolle gespielt als Gitarrist. Ja, aber kann man so sagen, passt da gut rein, ne, in die Story. Ja.
Genau, also es ist natürlich irgendwie vor allen Dingen deswegen spannend, weil halt Axl Rose da drin war. Ne? Wie gesagt, 83 gegründet, dann diese ganzen Roses-Geschichte und ja, wurde dann später von Tracy Guns neu gegründet.
Ich finde das nur so nett, wie du sagst, und dann diese ganzen Roses-Geschichte.
Ja, also
das wäre doch so absolut gerecht.
Ja, das ist ja aber eigentlich mehr so, das ist ja mehr so Trivia. Das ist ja nicht wirklich relevant eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Zumindest nicht für den Hermel, da haben sie sich auch sehr schnell von abgegrenzt, wollten sie auch nie Teil dessen sein. Man kann sich drüber streiten, ob die dann irgendwie mal zum Sleaze gehört haben. Für mich war das immer irgendwie eine Hardrock-Band, ne? Aber, naja.
Auf jeden Fall, der Gitarrist Tracy Guns, also, ne, er hat sich da offensichtlich nach benannt, hat dann LA Guns wieder neu gegründet, sozusagen, nachdem Guns N' Roses gegründet wurden. Und, ja, ich habe mir gegeben das Album Cocked and Loaded von 1989 und auch so ein Hair-Metal-Titel halt, ne? Cocked and Loaded, ja. Und da direkt der Opener Slap in the Face, aber ich weiß gar nicht, ist das der Opener? Ja, ich glaube doch. Nee, ist der zweite. Nee, egal. Auf jeden Fall, ich muss sagen, nie was vorher von gehört. Ich fand das echt okay. Also,
ja,
das kann man sich
klingt halt so ein bisschen wie so eine Guns N' Roses-Demo. Könnte man fast sagen, ne?
Echt?
Findest du? Ist nicht so weit weg. Ja, das ist nicht so weit weg, finde ich, ne?
Ja. Aber Also mir hat es echt gut gefallen, weil es auch ein bisschen härter ist als vieles von dem anderen Zeug. So, das geht relativ gut nach vorne. Ist auch so ein bisschen dreckiger. Da hat man auch so ein bisschen, ne, wie gesagt, cocked and loaded.
Ja, ich meine, sleazy come, easy go. Ne?
Ja, genau.
Sleaze rock. Ja, so, das sind halt so die Ursprünge.
Ja. Ja. Kann man sich mal geben. Also, ne, wird jetzt nicht meine Lieblingsband. Die haben auch nichts mehr gemacht irgendwie. Ne? Also, die haben irgendwie drei Alben draus, so, ne? Also irgendwie L.A. Guns von 88, Cocked and Loaded von 89 und Hollywood Vampires von 91 und danach kam dann halt noch irgendwie tausend andere Sachen, aber keine Ahnung. So, ne? Die wirklichen Studioalben sind damit eigentlich gewesen, so, ne?
Ja. Also historisch relevanter als der musikalische Nachlass, muss man leider so sagen. Aber wie du schon sagst, man kann es sicher anhören, das ist ja jetzt nichts, man sagt irgendwie, das war nichts, ja, ne? So, das sind schon vielleicht auch gute Songs drauf. Würde ich vielleicht nochmal gerne in einer etwas modernisierten Fassung hören. Vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Riff ein bisschen angeglichen. So, wenn Guns N' Roses überhaupt keine Ideen mehr haben und Axl Rose vielleicht irgendwie ein paar Rechte dran hat, so können sie ja das nochmal recyceln, ne?
Ich muss gerade tatsächlich einmal wieder rufen. Die deutsche Wikipedia hat mich da voll auf die falsche Fährte gelockt.
Warum?
Die schreiben nämlich Studioalben. Dann kommt so eine schöne Liste mit Veröffentlichungsjahr und talala. Und da stehen nur die ersten drei. Tatsächlich haben die deutlich mehr gemacht. Und bis heute, bis 2023 noch. Die haben sehr, sehr viel gemacht. Also,
ja, könnte aber nichts, was ich jetzt kenne oder was du gekannt hast. Ne?
Es müssten ja 14 Alben auch keine sein, tun, wenn ich...
Vielleicht sind wir auch einfach totale Kretanks, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo mal die Alben groß besprochen worden wären. Also das scheint jetzt alles nicht so so Sachen für die Ewigkeit gewesen zu sein, wo du sagst, das war so das nächste große Ding mal irgendwo, was sie rausgepackt haben. Ne? Die werden da irgendwie ihr Geld wieder mit einspielen, was sie vielleicht durch Produktionskosten haben. Aber ich glaube nicht, dass die so die Riesenrelevanz haben. Also wer mir jetzt fremd, man mag mich eines Besseren belehren, ist eh nicht so meine Baustelle, aber ich wäre überrascht, wenn man mir sagen würde, ja, aber die hatten doch mal irgendwie in der Rocker dann die Platte des Monats gehabt. So, keine Ahnung, kann ich mich nicht dran erinnern.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, also wie du schon sagst, die sind nicht so mega relevant. Ne, die Background-Geschichte ist wahrscheinlich relevanter als musikalisch. Das stimmt schon, ja. Ja, kommen wir zu der Band, die wir jetzt ja auch schon 20 Mal genannt haben, nämlich Poison in Harrisburg, Pennsylvania, 1983 gegründet. Und ja, da muss man ja so ein bisschen sagen, die haben ja den Begriff Hair Metal mitgeprägt und zwar sowohl aktiv als auch passiv, würde ich sagen. Ne? Also das ist ja so das wirklich, was einem als erstes einfällt. Ne? So dieses ikonische Cover von der 86er Look What the Cat Dragged In, das passt da einfach so hart drauf. Ne?
Ja, weil du einfach denkst, so voll die hübschen Girls auf dem Cover, aber denkst du kurz drüber nach und weißt, okay, es sind halt Männers, ne? Und cooles Album auch, muss man sagen. Also es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das auch schon mal irgendwann gehört und einen anderen Song, gerade so den Titelsong, so, das kennst du halt, ne? Und läuft schon.
Vielleicht nur so ein bisschen was am Rande. Also die haben über 15 Millionen Alben allein in den USA verkauft und zählen damit zu den erfolgreichsten Rockbands ihrer Zeit. Also wirklich erfolgreich, die Truppe. Die wurden eine Zeit lang gemanagt von Vicky Hamilton, die später, Achtung, Guns N' Roses gemanagt hat. Und als 85 der damalige Gitarrist Matt Smith ausgestiegen ist, kam bei Auditions auch mal Slash vorbei. Und da ist dann nichts draus geworden, aber ja, er hat dann wohl einen Song den vorgespielt, nämlich den Song Talk Dirty to Me. Und auf jeden Fall aufgrund dieser gemeinsamen Managerin und dieser Slash-Geschichte und so gab es zwischen den beiden Gruppen, also Guns N' Roses und Poison, wohl auch sowas wie eine Feindschaft, die sie bei Auftritten und in den Medien halt geführt haben. Ne? Also sich dann gegenseitig da irgendwie gedisst haben und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da mal zu Handgreiflichkeiten kam, würde mich jetzt nicht wundern, aber ja, vielleicht war das auch mehr so ein PR-Ding, weiß man nicht.
Mediending, ne?
Ja,
keine Ahnung.
Das war, glaub eine ich, kleine Sache.
Weit vor der Zeit, bevor wir so in die ganze Szenenthematik mal eingestiegen sind.
Ja, definitiv. Eine Sache, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es manchmal ganz witzig ist, wie das Schicksal so spielt. Ich habe vor, jetzt lass mich nicht lügen, 3 Wochen oder so, einen Rewatch angefangen von Scrubs, der Fernsehserie. Und in der ersten Staffel in Folge 16, die heißt My Heavy Metal, die Folge im Englischen, also im Original, und Metal mit Doppel-D, was wiederum so viel heißt,
wie Drachenlorde schreiben würde. Ja.
Bitte? Achso, ja. also Metal, to Metal heißt wohl irgendwie Rumdoktoren hineinpfuschen. Und in der Folge spielt Talk Dirty to Me eine tragende Rolle. Also der Song von Poison, der ist da. Konnte ich mich auch null dran erinnern. Der Song wäre mein Anspieltipp auch von der Look What the Cat Dragged In. Und oh, ist auf jeden Fall ganz witzig. Der wird da auch kurz angespielt in der Folge. Und ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Im Wesentlichen geht's darum, dass irgendwie ein Patient, der da irgendwie im Sterben liegt oder so, dass der dann irgendwie den Wunsch geäußert hat, dass er irgendwie halt Poison's Talk Dirty to Me oder so hören möchte. Und hier der, nicht der Dr. Cox, der andere, wie hieß er? Sag schon, Kelso. Der findet das natürlich total scheiße und will keinen Heavy Metal in seinem Laden und so, ja. Auf jeden Fall, da kommen die dann zu Ehren nochmal.
Ist das echt in der ersten Staffel? Ich komme mich an die Folge wirklich.
16. Gar nicht Folge.
Gerade.
16. Okay. Folge, Staffel 1, Folge 16, My Heavy Metal. Ja.
Ja, müssen wir mal gucken.
Und der hieß, der so furchtbar schlecht übersetzt, der Titel auf Deutsch, irgendwie Meine Melone. Irgendwie so richtig dämlich. So, keine Ahnung. Ja.
Ja, vielleicht erinnere ich mich deswegen nicht dran, wenn das übersetzt
Die Übersetzung ist wirklich richtig dämlich. Ja, also der bezieht sich irgendwie darauf, dass die in der letzten Szene irgendwie oben auf dem Krankenhaus stehen und irgendwie Melonen auf dem Parkplatz werfen. So, und das ist ein bisschen irgendwie ein bisschen fantasielos alles. Aber ja, deutsche Übersetzungen von englischen Folgentiteln in Serien sind meistens schlimm. Vor allen Dingen so in den Nullerjahren und 90ern und so, ja.
Ich hoffe, dass das demnächst der Vergangenheit angehört. Brauchst du halt nichts mehr übersetzen, ne?
Ja, was sollen wir noch zu Poison sagen? Also, die sind,
Also, ich bin mit der Geschichte jetzt überhaupt nicht so vertraut, ne? Also, ich kenne das Album und das ist es im Prinzip eigentlich auch. Und das finde ich auch ziemlich cool. Also, da kannst du ja auch sehr gut anhören. Wie gesagt, neben dem schon von dir erwähnten Song Talk Dirty to Me, den man sich ganz gut anhören kann. Titelsong Look What the Cat Dragged In ist ganz geil, aber wie gesagt, du kannst, das ist auch sehr kurzweilig, geht auch nicht so lange. Das ist irgendwie etwas über eine halbe Stunde Spielzeit, die du hast. Ne?
Das
da muss ist ich, einfach sehr, sehr da angenehm muss ich für kurzweilig. Alle
Da muss ich für alle Hair Metal, Glam Metal Bands, die wir hier besprechen, echt eine Lanze brechen. Das ist wirklich cool. Du kannst in der Zeit, wo du dir drei Alben aus dem Genre anhörst, kannst du dir ein Metallica-Album anhören. So, also, das ist wirklich angenehm. Auch die Songs selber. Ja, das ist halt, weil das alles auf Radio tauglich gebürstet ist, da findest du kaum einen Song, der über 4 Minuten ist, ne? Das ist wirklich häufig 3 Minuten 50 oder so. Und
ja, komm halt schnell auf den Punkt.
Ja, und praktisch durch die Bank. Also wirklich bei nahezu allen. Ja, klar, hast du mal eine Ballade, die dann auch mal 1,5 Minuten länger geht, aber das ist wirklich die Ausnahme. Meistens sind das wirklich
so. Du findest einfach keine 10 Minuten drauf in der Regel, ne?
Ja. Ja, und die Alben sind halt auch nicht so, ne, dadurch auch insgesamt nicht so schrecklich lang, ne? Dass du nie mit fertig wirst und dir denkst, boah,
ja, ich muss nur 10 Alben hören. Ja, auch mit Kai Kö gemacht ist. Da hast du mal irgendwann dann wieder die Ballade zwischen einem schnelleren Song und da passt schon ganz gut. Das, man langweilt sich weniger dabei, finde ich, ne? Also ich fand dieses Hören auch gar nicht so schlimm wie das Metallica davor.
Ich höre ja wirklich gerne Musik, aber oft auch unter Schmerzen.
Ja, manchmal tun wir uns echt keinen Gefallen, ne? Wenn wir über eine Band sprechen wollen und dann nochmal die Diskografie auf links ziehen, dann kann es manchmal auch ein bisschen Schmerzen verursachen.
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt in dem Genre viel wegen Radiotauglichkeit und so, weil es halt einfach auch zum Stil passt, ne? Ja, so viel zu Poison. Wie gesagt, ich finde, die sind neben Motley und vielleicht noch Skid Row, auf die ich jetzt im Anschluss direkt kommen würde, sind die vielleicht so mit das Gesicht der Szene, so, ne? oder dieses Genres, ne?
Ja.
Ja, gerade schon gesagt, Skid Row. Die kennt man ja vielleicht auch. Gegründet 1986 in New Jersey, also mal ganz woanders. Und mit 86 ja auch schon tatsächlich vergleichsweise spät, ne?
Ja, die waren wesentlich später dran, als ich es gedacht hätte. muss ich tatsächlich sagen.
Ja, dachte ich nämlich auch.
War nicht gar nicht klar, dass deren gleichnamiges betitelte Album, deren bestes meiner Meinung nach, ich kenne aber jetzt deren Diskografie auch nicht so gut, tatsächlich auch erst 89, glaube ich, erschienen.
89,
ja. Das ist schon ziemlich spät. Da geht der Ganze eigentlich ja noch nicht den Bach runter, da war vom Grunge noch nicht viel zu sehen, aber das ist so ein bisschen schon fast die Zeit, wo es Richtung Umbruch geht mit den 90ern, ne? Und dann hat es nur noch ein paar Jahre gedauert. Also da bist du, ja, vielleicht auf den Zenit, könnte man sogar fast sagen, ne? Haben sie dann mit dem tollen Album angefangen. Sehr geil, ne? Also ich fand's großartig. Es ist für, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingsalben aus dem Bereich. Tito. Und das meine ich jetzt nicht nur wegen dem unsterblichen Titelsong, aber wenn du es anfängst zu hören, ne, das willst du gar nicht ausmachen. Da sind so viele geile Songs draus, ne? Midnight Tornado, Making a Mess, der Rattlesnake Shake, den kannst du gut ab. Use Gun Wild, das hat mich auf allen Ebenen abgeholt. Ne? Es ist auch nicht das erste Mal, dass ich das Album gehört hatte. Skid Row war mir natürlich schon länger im Begriff und ich habe es auch, glaube ich, schon ein paar Mal in meinem Leben gehört. Aber ich bin da, glaube ich, noch nicht mit so einer Intensität rangegangen. Ne? Ich habe das auch mal nicht nur so nebenbei gehört, sondern mal so ein bisschen intensiver. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Album. Also neben Cinderella und vielleicht noch Docken hat mich das so aus der ganzen Szene so mit am meisten abgeholt. Weil es auch gar nicht so typisch Hair Metal-lastig ist, ne? Also ich finde, da siehst du einfach relativ, ja, natürlich hast du so deine Songs drauf, die auch ein bisschen koketter sind, aber ich finde es schon ziemlich vielschichtig und auch sehr tief, tiefgreifend auf vielen Ebenen. Holt mich komplett ab.
Ja, die haben, also ich, natürlich habe ich hier das selbstbetitelte von 89 als Hörempfehlung sozusagen. Ich habe jetzt als meinen persönlichen Anspieltipp hätte ich jetzt Sweet Little Sister genommen, weil das ist einfach so ein krasser Ohrwurm. Allerdings Youth Gone Wild ist eigentlich mindestens genauso geil, muss man sagen. Also ja, und das ganze Album halt, ne, kann man sich echt geben, ist richtig gut. Was soll man dazu sagen? Also vielleicht ein bisschen Background noch, aber wirklich nur ganz am Rande. Der Gitarrist Dave Szabo wuchs in der Nachbarschaft von Jon Bon Jovi auf und hat mit dem in diversen Bands gespielt, bevor er Skid Row gegründet hat, beziehungsweise bevor Bon Jovi dann Bon Jovi gegründet hat oder so. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall, die kannten sich halt und Und eine Sache noch, wir hatten vorhin über Fernsehserien geredet, machen wir jetzt noch mal kurz. Diesmal über die Gilmore Girls. Weil der Sänger Sebastian Bach, der bis 1996 Sänger bei Skid Row war, war zwischen 2003 und 2007 unregelmäßig als Musiker Gil in der Serie zu sehen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe die Serie nie geguckt. Meine Mutter und meine Schwester haben das immer geguckt. Und ich habe gesagt, wenn der auftaucht, dann sagt mir mal Bescheid. Und das haben sie auch gemacht. Lass dich da mal reingucken.
Ich kann mich an die Serie noch erinnern von früher, aber ich habe da jetzt gerade nicht vor Augen, dass Sebastian Bach da mal irgendwie durchs Bild gelaufen wäre.
Ja, sogar relativ häufig. Also, das war mehr als einmal. Und,
Wurde ihm nicht ein Verhältnis mit einem der Golden Girls nachgesagt?
Golden Girls? Gilmore Girls, du Golden Girl.
Ich weiß.
Achso, okay. ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also, ich weiß nur, also die Szene, an die ich mich tatsächlich noch erinnere, ist, wie er da irgendwie am Kofferraum von irgendeinem Auto steht und irgendwie seinen Gitarrenkoffer rausnimmt. Also der hat da tatsächlich
ja, kann sein, dass ich auch mal gesehen habe in der Szene. Ich kenne so ein paar Folgen der Serie. Ich habe das jetzt alles nicht so verfolgt, aber ja, das wird ja auch ab und zu mal wiederholt irgendwo. Keine Ahnung. Ja.
Ja, das zu Skid Row. Auf jeden Fall auch so eine kleine Wiederentdeckung. Richtig cool. Das Album und die Band kann man sich geben. Vielleicht noch ganz kurz, was heißt Skid Row? Hast du eine Idee?
Ich hatte es tatsächlich recherchiert und schon wieder komplett vergessen.
Das ist einfach ein Slang-Ausdruck für Ghettos in amerikanischen Städten.
Das war das, ja.
Also so arme Viertel.
Vergessen, weil es relativ unspannend ist, die Erklärung.
Ja, ja. Ich hatte da irgendwie was anderes in Erinnerung, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ist auch egal. Kommen wir zu einer Band, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, die ich jetzt das erste Mal tatsächlich, wo ich auch nur den Namen das erste Mal gehört habe, gefühlt, und zwar der 1987 und 2002 und 2006 in New York gegründeten Band Winger. Also die hat sich halt irgendwie zweimal neu gegründet oder so. Nach Kip Winger, dem Sänger, benannt. Und die sind aus dem Umfeld von Alice Cooper tatsächlich entstanden. Und zwar waren die in der in der Band, in der Alice Cooper Band Mitte der 1980er, als Alice Cooper sein erstes Comeback angegangen ist. Und daraus hat sich dann Winger gebildet, sozusagen. Ich habe mir das 1988er Debüt, selbstbetitelte Debüt Winger angetan, würde da den Song Madeleine empfehlen und viel mehr habe ich zu denen auch nicht.
Nee, Madeleine ging mir auch direkt ins Ohr. Ich habe da mal so ein bisschen reingehört, so ein bisschen durchgeskippt, als du mir nochmal so deine Hörempfehlungen geschickt hast von den Sachen, über die du heute reden wolltest. Ich muss sagen, ich hatte den Bandnamen mal gehört. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was die machen, wer die sind, wo die herkommen.
Ja, Dito.
Ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben dieses Album gehört. Aber tatsächlich dieses etwas hässliche 80er-Jahre-Cover, was mehr so an 80er-Jahre-Kunst erinnert als an irgendwie, naja, sag ich mal, so
ja, das sieht scheiße aus. Dem Bereich.
Ja. Das ist sehr schlecht gealtert, mag so ein bisschen State of the Art zu seiner Zeit gewesen sein. So, das hatte ich tatsächlich mal irgendwo gesehen, wahrscheinlich in der Auflistung der hässlichsten Metal-Cover aller Zeiten oder so. Ja. Aber ansonsten wusste ich zu der Band auch gar nichts. Ne? Aber wie du schon sagst, Madeleine, ja, klang ganz gut. Kann man sich mal geben. Auch der Sänger ist ganz tauglich. Das ist, glaube ich, ein Jimi Hendrix-Cover drauf. Was ich mir aber lieber von Jimi Hendrix anhöre. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, gibt's von meiner Seite aus nicht besonders viel zu der Band zu sagen.
Ja, von meiner auch nicht. Also ich fand sie ganz okay. Also das war jetzt keine Zeitverschwendung, das Album zu hören. Kann man machen. Ja, kann man auch lassen. So, ne? Und ja, jetzt gehen wir tatsächlich schon so ein bisschen auf die Zielgerade. Und zwar würde ich jetzt nochmal die eingangs genannte Band, die für die erste Auflösung von Quiet Riot gesorgt hat, oder einer von denen, nämlich Slaughter, würde ich jetzt hier nochmal ganz kurz anführen. Die sind relativ interessant. Die haben sich 89 in Las Vegas gegründet, also wirklich brutal spät. Ne? Und ja, die gelten so ein bisschen als die letzte erfolgreiche Hair-Metal-Band, bevor die Grunge-Welle da alles platt gemacht hat. Auch hier tatsächlich berühmte Einflüsse, wie soll ich sagen? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so wie bei Winger Alice Cooper da eine Rolle gespielt hat, ist bei der Band ist es so, dass die Gruppe hervorging aus der Vinnie Vincent Invasion, also dem ehemaligen Kiss-Gitarristen, die Solo-Band von dem. Das ist keine direkte Nachfolge. Die Geschichte ist ein bisschen verworren. Die hatten halt diese Vinnie Vincent Invasion und dann wollte man sich aber irgendwie das Image ein bisschen verändern und mehr auf den Sänger Mark Slaughter fokussieren, hat dann die Band umbenannt, dann war Vinnie Vincent da irgendwie raus und ach, ich krieg's irgendwie nicht mehr so richtig zusammen. Ich habe mir das 1990er Album Stick It To Ya gegeben mit dem Song Up All Night als Anspieltipp. Ich finde die ein bisschen outstanding musikalisch, weil der Sänger, der hat doch eine sehr markante Stimme. Also ich war mir wirklich nicht sicher, ob da eine Frau singt. So über weite Teile, in weiten Teilen.
Also ich muss sagen, also mir war Slaughter ein Begriff, so ich kannte den Schriftzug, mir war immer klar, dass es irgendwie eine relativ bekannte Band aus den 80ern ist, mir war auch klar, so aus welchem Bereich die so ungefähr kamen, also die Kiss-Referenz war mir jetzt nicht bekannt, ich hatte aber glaube ich bewusst nie etwas von denen vorher mal gehört, weil es ist ja so viele andere Sachen, die du dir halt anhörst und ich fand es größtenteils, ich habe da jetzt aber auch nur so durchgeskippt, das gibt der Musik vielleicht nicht den Stellenwert, den sie haben sollte, aber mich hat das nicht so abgeholt. Ich fand das ein bisschen langweilig. Müsste ich vielleicht nochmal eine Chance geben, aber das war so ein bisschen dem dann geschuldet. Man wollte ja auch fertig werden und mal so alles dann einmal angehört haben, was du dann auch für die Folge heute besprechen wolltest. Aber mir hat weder der Sänger sonderlich gut gefallen. Sorry an alle Fans. Mein Ding ist er nicht. Ne? Also
nee. Also was ich fand an denen
ist wirklich richtig gut.
Auch die sind mir irgendwann letztens auf Radio Bob oder so mal entgegengeschmissen worden und ich fand's ganz spannend. Allerdings war ich da glaube ich auch schon in der Vorbereitung und habe mir dann direkt so eine geistige Notiz gemacht, so hör mal da rein, könnte passen und ja, hat's halt auch. Und ist schon sehr obskur, ne? Also das kennt ja heute auch wirklich kein Schwein mehr so, ne? Und ja, keine Ahnung, genauso wie bei Winger halt. Also ich finde es ganz cool.
Ja, ich glaube, die haben noch ihre Fans. Also Slaughter, das ist jetzt gar nicht so ein unbekanntes ja, Blatt. Also ich kenne zumindest mal hier und da, dass du mal so ein bisschen Merch von denen siehst, das wird auch nicht von ungefähr kommen. Also es gibt, glaube ich, auf jeden Fall noch Fans aus dem Bereich. Deswegen sage ich halt nur sorry, ne? Ist halt so meine Meinung. Ich bin bis jetzt noch nicht mit denen warm geworden. Vielleicht kommt es ja auch nochmal irgendwann.
Er gibt ja nochmal Up All Night, der ist ganz cool, hat auch einen geilen Refrain so am ja, ansonsten muss man ja auch nicht, ne? Aber ich fand es ganz witzig, weil die, wie gesagt, so als die letzte erfolgreiche Band gelten.
Ja, sehr spät. Das Album 1990 rausgekommen, so.
Ja.
Da kam ja auch nicht mehr so viel Bahnbrechendes.
Dann ja, spätestens 91 dann, war der Grunge ja voll da, ne?
Ja, ob der schon voll da war, aber da ging es los.
Ja, schon ziemlich, ne? Ja. Ich meine, 94 war Cobain schon wieder tot, ne? Also.
Ja, wobei Nirvana erst auch so richtig groß wurden, glaube ich, nach seinem Ableben, ne? Dass die so komplett kommerziell durch alle Ebenen durch die
Decke geschossen sind. Sehr dünnes Eis, lass uns da jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung.
Das nicht, das nicht, aber dass das dann so richtig so posthum nochmal mit dieser, kennst du ja diese Totenverehrung dann.
Ja, okay. Ja,
so,
klar.
Nochmal so viele Generationen jetzt danach auch mit groß, meine ich, ne? Nicht nur die Zeit überdauert hat. Grunge-Zeit ist ja lange vorbei, aber hat heute noch 17-Jährige dann Nirvana-Shirts tragen. Das hat natürlich viel zu dieser Heldenverehrung beigetragen, wollte ich nur sagen. Ne? Natürlich waren sie schon weltweit bekannt zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja.
Ja, also Bleach ist von 89, Nevermind ist von 91. Also, und ich sag mal, die Nevermind war ja nur auch wirklich die Platte. Ne? Und In Utero ist 93 und danach war Schluss mit Nirvana. Ne? Ja. Egal.
Es spielt schon. Ja, wir haben es auch nicht gemacht, ne? Also.
Nee, ich sag ja, danach war dann Feierabend mit denen. Ja, kommen wir zu einer, zu der Band, die ich hier als Satire verschrien habe, nämlich zu Steel Panther und damit tatsächlich zur vorletzten Band hier in meiner Auflistung. Gegründet im Jahr 2000 in Los Angeles. Und, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer die kennt. Nee, das kann ich nicht voraussetzen. Wurde gegründet von Ralph Zanes, oder wie er sich selber nennt, Michael Starr mit 2 R am Gesang. Und jetzt kommt's, 1996 sang Zanes für die LA Guns die EP Wasted ein. Also der hat tatsächlich mit LA Guns mal was gemacht. Mhm. Es ist dabei geblieben, also mehr kam dann nicht mehr von denen. Von ihm bei den LA Guns. Boah, wenn ich das jetzt hier so erzähle und dann vorhin behaupte, die haben 3 Alben rausgebracht, ne, boah, ey, mea culpa. Also, das war wirklich Unsinn. Ich behaupte, da hat mich die Wikipedia echt verarscht, ey. Ich habe mir gegeben Feel the Steel von 2009 und jetzt, wir kommen nicht drum rum, um den Inhalt dieses ganzen Zeugs, worüber singen Steel Panther, Mattes?
Ja, Sex, Drugs and Rock'n'Roll.
Ja, vor allen Dingen über Sex.
Sex.
Also praktisch ausschließlich, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier als Anspieltipp von der Feel the Steel von 2009, habe ich jetzt hier Asian Hooker. Und ich finde, der bringt so ziemlich alles, was man über die Band musikalisch sagen kann, auf den Punkt. So, also da ist einfach so alles drin, so dieser etwas seltsame, fast schon Sprechgesang, also der ist jetzt wirklich sehr fies, aber der hat halt mehr so eine erzählerische Art, so, ne, weil
ja, da geht's ja auch nicht um die Texte. Allen Songs, ne? Aber schon, ja, das ist so ein Trademark irgendwie so ein bisschen auch geworden, ne.
Ja. Ja, dann halt es dreht sich halt wirklich nur um Sex und halt auch nicht irgendwie um Kuschelschön, sondern halt um so ein bisschen abartig schon teilweise. Nein, abartig ist jetzt Quatsch. Also es geht halt irgendwie um Prostituierte halt, ne? Und die nehmen da halt irgendwie kein Blatt vorm Mund. So null. Ne? Und das halt auch wirklich in vielen, vielen Songs. Ich sag nur so Community Property, ne? My Dick is Community Property und so. Also es ist wirklich witzig.
Es ist selten subtil.
Ja, es ist null subtil, aber es ist halt auch wirklich lustig häufig. Teilweise weiß ich nicht, ey. Teilweise, finde ich, gehen die auch ein bisschen weit so mit dem. Also da könnte man schon fast irgendwie von frauenverachtend reden, so. Aber da will ich jetzt auch nicht
moralischer sein. Aber der Punkt ist halt so, die verstehen sich ja, glaube ich, eher so als Satire auch, ne, auf die ganze Geschichte, oder?
Ja, wahrscheinlich schon, eher,
ja. Ich meine, oder ist es doch ernst gemeint? Keine Ahnung.
Ich hätte weiß nicht, ne? Also erstmal, ich kann ja mal sagen, was die, also die Wikipedia hier tatsächlich mal wörtlich zitieren. In Auftreten und Musik zitiert die Gruppe stark den Hair Metal und Sleaze Rock der 1980er Jahre. Dabei bewegen sie sich zwischen Parodie, Hommage und Verehrung. Die gelegentliche Einordnung als Fun Metal begründet sich durch die klischeehafte, überzogene Attitüde sowie die ironischen Texte, die vor allem Sex, Frauen und Drogenkonsum behandeln. Ja, ich würde mal tatsächlich zur Diskussion stellen, ist das Parodie oder Tribut? Ich weiß das nicht. Also ich glaube schon, dass die diese Musik, also diese Art von Musik, über die wir hier den ganzen Abend jetzt reden, schon sehr mögen und sehr verehren.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob die denen gefallen, also diesem Genre damit einen Gefallen tun, wenn die sowas machen. So, ich, also weil es wird ja wirklich ein bisschen ins Lächerliche gezogen, ne?
Ja, es wird dem halt nicht gerecht. Das ist halt eine andere Welle, eine andere Zeit, ne? Ich meine, gerade so auf dem aktuellen Album jetzt hier On The Prowl, da kommen ja auch neue Medien drin vor, ne? On Your Instagram ist ein Songtitel. Ja, ja. Es wird woanders von OnlyFans gesungen. Also ich meine, das ist schon alles eine andere Zeit. Und ja klar, ich meine, heute geht man auch derber zur Sache. Auf der anderen Seite sind auch viele Leute schneller beleidigt und alle regen sich immer schnell auf. Vielleicht so ein bisschen die Gegenthese zur absoluten Political Correctness. Ja, keine Ahnung, die haben ihre Fans, gesagt, wie ernst die meinen mit manchen Sachen, weiß ich nicht. Ne? Vielleicht hat es mal als Parodie angefangen, jetzt heute, wo sie so große Rockstars sind, ist vielleicht sogar ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit dabei. Vielleicht gefällt sogar manchen, die es hören. Und ja, keine Ahnung, muss halt jeder für sich selber einordnen, ob man die hören will oder nicht. Ne? Wenn sie sich nicht mehr verkauft, werden die keinen Erfolg mehr haben. Und anscheinend scheint es sich zu verkaufen, scheint einen Markt dafür zu geben. Ja, meine Band war nie. Ich finde, ein paar Songs kannst du ganz gut hören. Ne? Die sind mir jetzt nicht unbekannt. Aber ich hatte es auch noch nie zu einem Konzert von denen gezogen. Könnte mal ganz lustig sein, aber ich weiß nicht so. Meins ist es nicht so ganz.
Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Also zum einen ist, ich will jetzt hier nicht irgendwie den überpolitisch Korrekten raushängen lassen, aber tatsächlich finde ich manche Texte wirklich schon schwierig, so gerade so in so unter Rammstein eindrücken und so. Finde ich, geht da teilweise schon sehr, sehr weit. Also das ist natürlich nicht ernst gemeint, das ist mir auch alles völlig klar, so, das ist alles Joke, ne? Trotzdem kann man manche Witze vielleicht, ja, vielleicht sind die einfach der Zeit geschuldet, einfach nicht mehr drin heutzutage, weiß ich nicht. Und dafür, wie gesagt, die Band hat sich 2000 gegründet und das Album, über das ich hier rede, ist von 2009. Das ist jetzt auch noch, ist jetzt nicht von gestern, aber halt auch nicht von vorgestern, so, ne?
Nee, aber auch selbst das Neue von 2023, also von in diesem Jahr, das macht ja jetzt auch keinen Schritt zurück. Ein Songtitel wie Magical Vagina.
Ja, wobei das ja wohl eher so sehr positiv gemeint ist, ne? Also das ist ja wohl tatsächlich eher so dieses Mädels, ihr braucht euch nicht schämen für untenrum sozusagen. Also das ist wohl tatsächlich
hier mal eine Instagram, ja gut,
ihr könnt ja und ja Instagram geht halt schon wieder hart weit, ne? Oder hier, wie hieß das Ding?
Friends with
Benefits, genau, so, oh mein Gott. Ja. Kann man sich geben, muss man nicht unbedingt. Das ist eine spezielle Art von Humor. Die leben von den Texten. Also musikalisch ist das vergleichsweise austauschbar, finde ich. Ist jetzt nicht schlecht. Geht ganz gut nach vorne. Die können auch ihre Instrumente bedienen.
Das war auch immer so ein bisschen, was mich, will nicht sagen gestört hat, aber davon abgehalten hat, auch deren Platten zu kaufen. Ich finde die halt musikalisch nicht so spannend. Ne?
Ja.
Also ich mag derbe Texte, ich kann auch einen schwarzen Humor was abgewinnen. Das ist nicht mal das, was mich abschreckt, dass die, sag mal, diese Art der Lyrics machen. Da kann ja jeder rausziehen, was er will. Du kannst es als Satire nehmen oder sonst was. Ne? Aber ich finde die einfach musikalisch nicht so spannend. Ich will nicht sagen, dass es schlechte Musiker sind. Die verstehen ihr Handwerk, die können alle spielen. Keine Frage. Urguter Gitarrist. Ne? Auch der Sänger hat einiges drauf. Aber ich finde einfach so songwriterisch holt mich das nicht so sehr ab, dass ich jemals den Gedanken hatte, jetzt muss ich mir eine Platte von denen kaufen.
Ich würde noch, damit würde ich auch ganz gerne zu Steel Panther zum Ende kommen, eine Sache noch ganz kurz loswerden, und zwar ein Song, der wirklich cool ist, der ist gar nicht von denen, und zwar ist das Uranus von Nanowar of Steel. Da singt Michael Starr als Gastsänger. Und ja, den haben die nicht umsonst sich geholt, ne? Also die machen halt den Your Anus-Witz da und in typischer Nanowar-Manier, aber der könnte 1:1 von Steel Panther sein.
Ja,
kann man sich mal geben, ist witzig, finde ich tatsächlich ja lustiger als vieles andere, was Steel Panther selber gemacht haben. So. Ja, kommen wir zu einer Band, ja, wo man fast die gleichen Fragen stellen kann, vielleicht ein bisschen weniger Sex, dafür wieder mal die, die Frage, ob es Satire oder ernst gemeint ist, nämlich John Deaver and the Rockets of Love. Mhm. Es ist ultra schwer, über die Band was Ernsthaftes rauszufinden, weil die irgendwie sich so eine Blödmann-Geschichte ausgedacht haben, dass es die irgendwie schon seit 1988 geben würde, in San Diego gegründet wären und der Sänger hätte dann irgendwie Vince Neil in einem Restaurant was vorgesungen, ja, und der hat dann daraufhin dann den Kontakt zu seinem Management hergestellt. Das ist alles Bullshit, das ist eine deutsche Band, die sich 2009 gegründet hat. Mhm. Und man findet aber leider nicht viel mehr Ernstes raus, leider. So, das ist, also wenn man da jetzt irgendwie tiefer rein will, so was die Story angeht, wird es da relativ schnell sehr, sehr dünn. Ich habe mir gegeben The Big Easy vom, vom letzten Album. Ich finde es ehrlich gesagt, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, da irgendwie einen Anspieltipp zu geben, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich schwach finde. Also,
fandst du? Also ich muss sagen, ja, mich hat das nicht so ein bisschen positiv überrascht. Ich hatte die, glaube ich, mal irgendwo live gesehen auch und ja, ich hatte das alles gar nicht mehr so gut in Erinnerung, aber das Album jetzt so durchgehört, der Cover sagt ja schon alles, so was du erwarten kannst, aber ich fand die Songs unheimlich gut gemacht. Also im Gegensatz zum Beispiel die Stärke gegen John Deaver gegenüber Steel Panther finde ich, dass die Songs besser für mich funktionieren. Also jetzt nicht jeder, das ja ist jetzt nicht für mich so ein absolutes Hitfeuerwerk, aber ich habe da immer mal zwischendurch wieder was gehabt, wo ich gedacht hatte, naja, ich meine, das funktioniert irgendwie. Ne? Also der Song hat ja eine Struktur, gute Riffs, ne? Also schon nicht schlecht.
Also jetzt mal der Vollständigkeit halber, weil ich überall eigentlich einen Anspieltipp gegeben habe, würde ich es jetzt hier natürlich auch machen. Ich würde vielleicht Boys Don't Play With Dolls nehmen.
Ja, aber der ein bisschen langweilig ist, finde ich. Ne? Ich
ja, so, aber ehrlich gesagt ist mir das mit dem ganzen Album so gegangen.
Ich finde ja eigentlich so sehr abwechslungsreich, direkt wenn du in The Big Easy reinhörst irgendwie, ne? So, der geht so ein bisschen komisch los, aber dann ja, kriegt er doch irgendwie wieder den Dreh, geht ins Ohr, ne? Und ja, weiß ich nicht, Capri Style. Es gab so ein paar Sachen, die haben mir irgendwie gefallen. So für das, was das ist, muss man sagen. Ne, das ist natürlich jetzt kein harter Heavy Metal, der dich da erwartet. Das ist so ein bisschen mit Augenzwinkern, vielleicht auch nicht nur ein bisschen mit Augenzwinkern. Das ist sehr radiotauglich. Aber gut, auf die Texte, die werden ihren Humor haben. Ich fand's nicht schlecht. Das ist so ein bisschen viel gute Musik. Ne? Also könnte ich mir vorstellen, wenn ich hier meinen Pool auffülle, mir ein kaltes Bier daneben stelle und das dann irgendwie so ein bisschen aus der Anlage laufen lasse, dass das schon Spaß macht, ne?
Ja, kann schon sein. Ja, meins ist es nicht so ganz. Ja. Mhm. Aber was vielleicht die letzten beiden Bands, also bei aller Kritik, die ich jetzt an beiden geäußert habe, was man da vielleicht sagen kann, die sind ja vergleichsweise neu. Okay, Steel Panther 2000, ja, John Deaver 2009. Naja, gut, aber sind auf jeden Fall aktuell und es wird halt immer noch gemacht. Allerdings habe ich wirklich in beiden Fällen den Eindruck, dass es eher Parodie ist. So, also ich weiß
ja
nicht.
Ja, aber nicht bei allen Sachen. Wir hatten ja von, ich hatte ja ganz zu Anfang schon mal eine Band wie Crash Diet.
Nee, das ist was anderes. Ja, ja, so, da hast du recht.
Ne?
Ja.
Also es gibt durchaus Bands noch in dem Bereich, ja, die auch ernst zu nehmen sind, ne? Die jetzt nicht nur einfach so das aus ja, mit dem Augenzwinkern oder aus Parodiegründen halt machen. Ne? Das gibt es nicht nur. Aber das sind die größten, glaube ich, aktuell, die so dazugekommen sind, weil so Bands wie Steel Panther und John Deaver geht da momentan auch so ein bisschen durch die Decke. Ja, die Leute feiern das halt. So ein bisschen diese Leichtfüßigkeit, auch wieder in schweren Zeiten vielleicht gerade. Ne? Also jetzt, wo dieser Russland-Konflikt schon so lange anhält und viele andere Sachen. Jetzt hatten wir die Pandemie und man will jetzt einfach wieder ein bisschen mehr Party feiern. Aber gut, ich meine, Steel Panther ist auch so ein Phänomen, da läuft auch schon, ich meine, wie du schon sagst, in den 2000ern früh gegründet, aber so richtig rund oder so groß geworden, meines Erachtens nach in Europa oder so, dass ich es mitbekommen hätte, da ging doch erst so für mich ab den späten Nullerjahren dann los, dass ich
von denen so richtig Notiz genommen. Ja, so mit der Steel halt, ne?
Ja, so, ne, das war so die Zeit, da wurden sie hier zumindest groß in den USA vielleicht schon ein bisschen länger bekannt gewesen, aber da haben die hier so dann auch schon die größeren Hallen dann irgendwie langsam gefüllt und die Leute sind da hingerannt. Na, ja, keine Ahnung. Kann man machen, aber das sind halt nicht die einzigen. Es gibt halt nicht nur Parodie.
Ich würde gerne zum Abschluss dieses Themas, also dieses ganzen Themas Glam Metal, Hair Metal, würde ich ganz gerne nochmal versuchen, nochmal so eine Einordnung zu machen irgendwie. Und zwar würde ich das ganz gerne daran festmachen, wo kommt's her und was ist, ja, was waren vielleicht auch die Folgen davon? Wo kommst du her? Hast du eigentlich schon im Großen und Ganzen beschrieben? Vielleicht deswegen so ein bisschen eher so, dass wie hat die Metal-Szene drauf reagiert? Oder ganz konkret, war sowas wie Thrash-Metal vielleicht eine Reaktion da drauf?
Nee, ich glaube, das waren eher so parallele Entwicklungen, ne? Auch wenn Motley Crue ein bisschen früher dran waren. Die hatten ja noch nicht zu Beginn diese Medienwirksamkeit, die sie dann später bekommen haben, ne? Die mögen dann im Jahr 81 dann angefangen haben, ein bisschen früher als so die ersten Thrash-Bands da mal Musik von Relevanz gemacht haben, dass das mal irgendwo einem größeren Publikum zuteil wurde. Aber nimmt sich auch alles nicht so viel von der Zeit her, ne? Und dass das dann ganze medienwirksam wurde, das wird so eine parallele Entwicklung gewesen sein. Aber auch, weil sich die Szenen so gar nicht berühren. Die Leute, die den Thrash gehört haben, das war teilweise ein anderes Publikum als dann diejenigen, die dann auf diesen großen Zug des kommerziell erfolgreichen Glam Metal aufgesprungen sind. Deswegen konnte das auch koexistieren. Man hat sich nicht gemocht, war auch konfliktär. Ja?
Weißt du, warum ich da so ein bisschen drauf komme? Und zwar, ich habe mir letzte Tage mal diesen Film Total Thrash angeguckt, übrigens absolute Guckempfehlung, großartig. Und einer der Protagonisten erwähnt ein paar Bands, die wir heute genannt haben, nämlich namentlich Cinderella und ich glaube es war Winger und sagt dann so sinngemäß, das fanden wir halt kacke und damit stand der Metal dann irgendwie so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und was mich so ein bisschen bestärkt in der These, dass es vielleicht nicht als Gegenbewegung gegründet wurde, der Thrash Metal, aber zumindest sich als solcher dann verstanden hat.
Ja, natürlich. Also da würde ich dir recht geben. Ne? Das war natürlich dann irgendwie so ein gemeinsames Feindbild, aber nur wenn du sagst, dann eine Band wie Cinderella mit Long Cold Winter, so deren Opus Magnum vielleicht 88 erschien. Da gab es auch schon sehr viele Thrash-Platten. Ich wollte nur sagen, so für die Begründung oder für den Ursprung des Thrash Metal hatte das jetzt keine Relevanz, aber ich kann schon verstehen, dass es da eine Rivalität gab, ne, weil das halt
Ich möchte meine These damit untermauern, dass zumindest bei den deutschen Thrash-Bands relativ lange so ein satanisches Image vorgeherrscht hat, ne, so Sodom und so was, ne, und dass die viel mit so einer Ästhetik gearbeitet haben und das dann irgendwann nachließ und zugunsten zu so einer eher fast schon punkigen Anti-Attitüde irgendwie gewechselt hat.
Also ich muss sagen, deutsche Thrash-Bands, da fallen mir zuvorderst dann halt, was so ein satanisches Image angeht, weil das auch gar nicht da gewesen ist. Sodom, ja klar, gut, die hatten den Ziegenbock vorne im Cover irgendwo auch schon relativ früh gehabt. Da kannst du vielleicht die ersten beiden Alben nennen, Destruction vielleicht maximal so das erste, aber so mit satanisch hatte das gar nicht so viel zu tun. Das war eine Inspiration für den Black Metal später, aber das war auch mehr so kokettieren, so mit Symboliken.
Ja klar. Aber das hat irgendwann komplett aufgehört. Und also ich hatte zumindest den Eindruck in dem Film, in dem Total Thrash, dass zumindest was so Demo-Aufmachungen und Konzertplakate und so anging und auch so Briefköpfe, die sich so in der Tape-Trading-Szene hin und her geschickt haben, dass da sehr viel mit umgedrehten Kreuzen und Pentagrammen und so gearbeitet wurde und zwar von allen.
Ja, aber
also
nicht tatsächlich nur da, von Bands, von denen es nicht denkst. Also teilweise so im Heavy Metal gehabt, ne? Also jetzt nicht bei Maiden oder so, aber das war ja so allgemein schon mal genutzt. Na gut, der Death Metal hatte sich da mehr so auf Totenköpfe und Tod und, ja gut, Cannibal Corpse sind immer so ein Fall für sich. Auf etwas andere Artworks besonnen, aber das ging ja auch so ein bisschen durch die ganze Metal-Szene. Und selbst eine Band wie Motley Crue, ne, mit Shout at the Devil, hatten dann auch halt das Pentagramm vorne drauf.
Letztes Pro-Argument meinerseits, dann gebe ich meine Diskussion auf. Die Rockhart, und ich meine, es war tatsächlich Holger Stratmann selber, hat irgendwann mal vor längerer Zeit mal geschrieben, dass die sich tatsächlich gegründet haben, um eben so eine um eben die Musik zu fördern, nämlich den Thrash Metal, der sich gegen diesen ganzen Hair Metal, Glam Metal halt gerichtet hat. Das hatten die so geschrieben halt, weil die wollten halt die Musik, die halt eben nicht das war, wollten die halt unterstützen, so, ne?
Ja, als Underground-Fans sind, ne?
Genau, das ist mittlerweile natürlich irgendwie ein bisschen anders. Die haben sich da auch geöffnet, was ja auch völlig okay ist und das auch schon lange. Und ich meine, mit Jens Peters haben sie ja auch wirklich einen ausgemachten Glam-Metal-Fan in der Redaktion sitzen. Ne? Ja, okay, lassen wir es sein. Wahrscheinlich ist da nicht viel dran. Aber so gemeinsamer Feind, vielleicht können wir uns darauf irgendwie einigen.
Ich wollte sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und dann umarmst du heute auch den Glam-Metal, weil du froh bist, dass eine handgemachte Musik ist.
Ja, jetzt habe ich, jetzt wollte ich tatsächlich eigentlich zum Ende kommen mit dem Thema. Jetzt habe ich allerdings vorhin so ein bisschen vor mir hergeschoben. Wir wollten noch über Motley Crue, respektive über The Dirt, den Film, kurz sprechen.
Ja, aber das können wir wirklich sehr kurz machen. Einfach, ist eine Guck-Empfehlung. Also,
Ja.
ich würde da sagen, ich hätte etwas anderes von dem Film erwartet, als er letztlich war. Er hat mich sehr
Ja,
überrascht in
Dito.
vielen Punkten. Er ist natürlich, ich meine, er geht direkt so los, wie du es erwarten würdest, dass dann irgendwie eine Olle beim Sex auf in das Gesicht des Sängers pisst. Irgendwie sowas, ne? So, ja, okay, so das hätte ich jetzt auch erwartet von der ganzen Geschichte, aber wie tiefgründig er dann zwischendurch dann auch wird oder gerade auch zum Ende hin,
Gerade zum Ende hin.
ja, hatte einiges, ja. Also absolute Guckempfehlung. Auch gute Schauspieler, gut dargestellt. Ich weiß nicht, inwiefern das dann auch der Biografie entspricht, wenn man sie denn lesen würde. Aber der Film war sehr unterhaltsam, kurzweilig und ist halt teilweise auch
Sag
ans
mal,
Herz gegangen.
weißt du, ob The Dirt war das nicht nur die Biografie von Nikki Sixx? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube fast ja. Und der
Ja,
Film, der basiert ja da drauf. Ja.
wobei im Film kommen schon die Protagonisten, ich will nicht sagen gleichermaßen zu Wort, aber ich habe auch das Gefühl, dass vieles so aus der Sicht von Tommy auch geschrieben ist, der da auch wesentlich sympathischer rüberkommt als in vielen anderen, sag ich mal, ja, zum Beispiel Pam und Tommy, die Serie, wo er so einen absoluten Kotzbrocken mimt, ne? Ja, keine Ahnung.
Ja, naja, wie du schon gesagt hast, also ich fand den auch gut. Ich hätte mir den nie gegeben, ich hatte da keinen Bock drauf, weil alles, was du darüber so gelesen hast, war dieses, oh, sie schnieft sich Ameisen, bla bla bla, und ist nur Exzess und nur Party und die nehmen Hotelzimmer auseinander. Und da hatte ich null Bock drauf, also wirklich gar nicht.
Ja
Dann habe ich
gut,
mir
die
den jetzt für die.
Ossi-Szene spricht dann auch für sich mit dem
Den haben sie aber auch
Schwimmbad.
gut getroffen, den Ossi, finde ich. Also den
Ja,
Schauspieler, ey, das ist,
großartig.
also alle,
Ja,
ne?
warte,
Also
aber den
wirklich
kennt man
alle.
auch, ne?
Ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt googeln. Aber der sieht
Ja.
wirklich aus, wie man sich Ozzy in der Zeit vorstellt. Also das passt wirklich wie Arsch auf Eimer. Dazu hatte Ozzy mal in irgendeinem Interview vor nicht allzu langer Zeit, da haben sie ihn danach gefragt. Ich glaube, es war auch in der Rockart. Und der hatte irgendwie so sinngemäß gesagt, ja, das war schon so. Also diese Szene, die gab es schon so in der Art. Ich wollte halt mithalten mit den Jungspunden. Aber ich war halt einfach deutlich älter als die. Und es war alles nicht gut für mich, was da passiert ist. Ich meine, gut, der hätte wahrscheinlich auch ohne deren Hilfe sich zugrunde richten können. Ja, aber zum Ende hin wird er ein bisschen ruhiger, ein bisschen nachdenklicher, dann auch mit dem Ausstieg, Rausschmiss von Vince Neil und so. Dann mit der Wiedervereinigung ist schon ganz geil. Ja, kann man sich definitiv geben. Der Soundtrack ist natürlich über alle Kritik erhaben, keine Frage. Ja, und. Der Film, der erzählt deutlich besser die Geschichte vom Motley Crue, als wir es jetzt hier könnten. Deswegen können wir es da auch gerne mit bewenden lassen. Und das Kapitel Hair Metal, Glam Metal meinetwegen schließen, Mathis, wenn du nichts Abschließendes hast.
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, wir haben alle Punkte angesprochen, die ich mir zumindest so ein bisschen grob notiert hatte. Wir haben über die Alben gesprochen, über die wir reden wollten. Wir haben uns am Anfang erschöpfend so ein bisschen zur Begriffsfindung ausgelassen. Ich denke, dabei kann man es belassen für einen Werktag.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss unserer heutigen Folge. Wir haben noch ein bisschen Feedback. Mal wieder. Und zwar hat uns auf unserer Homepage geschrieben zu unserer Metallica-Folge. Das war die vorletzte Folge. Und zwar hat er geschrieben: Hallo, ihr zwei. Habe ich den Namen gesagt? Andi, ja. Hallo, ihr zwei. Astreine Folge über meine ehemalige Lieblingsband. Die Ride the Lightning war meine erste Vinylplatte und war damals das Härteste, was ich bis dahin gehört hatte. Okay, die Hellovates von Slayer, danach hat es dann getoppt. Nach dem Black Album war bei mir Schluss. Mit dem Output, der danach kam, zwar gekauft, aber eher lustlos gehört, konnte ich mich nur bedingt anfreunden, wie bei dir, Hoshi. Haben wir auch vom Black Album Songs gecovert, die waren deutlich leichter zu spielen als die Riffs von Creeping Death, Battery oder Master of Puppets. Danke für die Zeitreise. Grüße, Andreas.
Ja,
Ja,
sehr nett.
kann man eigentlich nicht groß ergänzen, so sehe ich es auch. Ne? Also hat mir da im Prinzip recht gegeben. Ja, erstmal danke für das Feedback. Gerne mehr davon von allen. Wir freuen uns wirklich über alles. Ich hatte jetzt auf den Kommentar von Andy auf der Homepage nicht reagiert, weil ich ihn halt hier vorlesen wollte. Ansonsten, ich versuche da schon drauf zu reagieren, wenn ihr da was schreibt. Also, ne? schreibt gerne und viel und oft. Ja, ansonsten haben wir noch ein sehr schönes Feedback gekriegt, Mathis, und zwar von der Ramona, die ja so ein bisschen auch verantwortlich für die Folge heute ist, indem sie mal den Wunsch geäußert hatte, oder nicht den Wunsch, eher die Idee, dass man darüber ja mal reden könnte, und wir hatten das halt aufgenommen und gesagt, ja, das
löst sich auch das Rätsel jetzt gleich, warum du einen Astra-U-Typ getrunken hast.
Genau, die Ramona, die hat uns nämlich Fanpost geschickt, und zwar ein total nett aufgemachtes Paket mit ganz viel Süßigkeiten und 6 Flaschen Bier drin, von denen ich mir 2 heute hier schon gegeben habe, nämlich dieses Astra, fand ich wirklich sehr, sehr freundlich. Die ja, die macht gerade viel für uns. Ja, das erwarten wir natürlich nicht von euch, liebe Zuhörer, aber ja, muss man dann auch erwähnen, wenn einer sich da so...
Aber wir wehren
ja, uns so auch nicht gegen Bierlieferung. Nee, wir wehren uns auch nicht, genau. Ja, sehr lieb alles, Ramona. Vielen, vielen Dank.
Ja,
die Süßigkeiten sind leider alle samt und sonders schon weg. Die hat der Mattes nicht zu Gesicht bekommen, nur auf dem Foto. Und das Bier, mal gucken, vielleicht schafft es ja das eine oder andere noch, bis wir uns das nächste Mal wieder in
Real Life sehen. Das bezweifle ich fast.
Ehrlich gesagt, muss ich einfach Neues kaufen.
Ja, ich glaube auch. Warum? Ja, ich habe dir extra eins aufgehoben, aber...
Ja, genau. Das ist gar kein Astra.
Ja, vielleicht kriegst du gar keinen U-Typ bei dir zu kaufen. Dann kommst du aber in Schulität, ne?
Dann habe ich ein Problem. Dann muss ich Ramona anschreiben. Das ist schick nochmal. Ja, genau. Also vielen Dank. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, wenn ihr miteinander diskutieren wollt, auch das könnt ihr gerne tun, dann macht das doch auf Twitter, auf Mastodon, auf Instagram und jetzt, ja, am liebsten natürlich bei uns auf der Homepage, gerne unter den Folgen könnt ihr kommentieren. Und jetzt seit neuestem gibt's auch eine Facebook-Seite,
ja,
die ich für den Podcast gemacht habe. Die ist tatsächlich noch nicht so lang da, also die ist noch nicht so lang am Start. Läuft ganz gut an, die habe ich auf jeden Fall auch im Blick und die ist noch nicht auf der Homepage verlinkt. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber ansonsten sucht uns da einfach Rost und Stahl. Könnt ihr eigentlich nicht dran vorbeipurzeln bei Facebook. Ja, und da können wir dann auch... gerne miteinander oder ihr auch miteinander über unsere Folgen, über Themen diskutieren. Ihr könnt uns gerne, gerne Themenvorschläge geben, weil ansonsten suchen wir uns die Themen aus und dann wird's blöd für euch. Nein, ich hoffe nicht. Ja, Mathis, ich wäre am Ende.
Ich bin auch am Ende.
Wie sieht's mit dir aus?
Absolut.
Du bist am Ende.
Ja, ich bin am Ende, ja. Wir haben 10:30. Morgen ist Donnerstag. Ja.
Ja, ist ja der
und ich habe noch ein unangebrochenes Bier herstehen, aber das lasse ich mal lieber. Ich habe mir schon das eine Bier reingeschwenkt, das war irgendwie gar nicht mehr so lecker. Ich hatte aber auch kein leckeres Astra-U-Typ.
Ja, dann,
du Schwein.
Dann lass uns doch unser, kannst du dich noch an die ersten Folgen erinnern, als du mit diesem Metal of Scheiß angefangen hast und ich gesagt habe, das wird niemals
voll uncool unser, und jetzt machen wir das jedes Mal, ne?
Ja. Ja, genau, und deswegen sage ich jetzt auch für heute Abend Metal off.
Ja, und Mathis off. Haut rein.
Bis bald.